wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns hier beim Stahlwerk Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Wir freuen uns sehr, nach dem Klassiker, nach dem Spiel Bayern gegen den BVB, über dieses Spiel und die ganzen Geschichten, die sich daraus ergeben, zu sprechen. Es hätten ja Entscheidungen fallen können in der Meisterschaft, sind wir ehrlich. Wenn die Bayern das Ding gewinnen und sie hatten Chancen über Chancen, das zu tun, dann hätten sie heute 8 Punkte Vorsprung auf Leverkusen und wären eigentlich durch. So am Ende dann nur 1 Punkt geholt, 2:2. Sieg verpasst, Teil 1, sagen wir. Bayern lässt Chancen auf 8 Punkte Vorsprung liegen. Aber auch der BVB, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, hätte dieses Spiel gewinnen können, denn die hatten noch große Chancen zum Ende. Pascal Groß zum Beispiel hatte ein Dreier wäre also möglich gewesen und hätte die Chancen auf Europa natürlich ein bisschen verbessert. So Sieg verpasst Teil 2. Dortmund schleicht in Richtung Europa und Kommissar Rex scheint auch hier zu sein. Und der deutsche Meister? Ja, der deutsche Meister hat Wirtz wieder an Bord. Nach 5 Wochen Verletzungspause kam er wieder, aber man holt trotzdem nur einen Punkt. 0:0 zu Hause gegen Union Berlin und insgesamt ein schwaches Spiel. Deshalb Sieg verpasst Teil 3. Leverkusen trotz Wirtz Comeback zu harmlos und der Abstand auf die Bayern hat sich nicht verringert. Freue mich auf unseren ersten Gast. Er war Co-Trainer von Marco Rose in Leipzig, war Co-Trainer von Marco Rose in Dortmund und war ein großer Bayern-Spieler. Hier ist Alex Zickler. Hallo. Schönen guten Morgen, Alex. Herzlich willkommen bei uns hier beim Stahlwerk Doppelpass. Hajo von Handel und Band. Natürlich auch wieder am Start. Grüß dich, mein Lieber.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Spiel gestern gesehen, logisch.
Ja, absolut. Ja.
Und okay, 2-2, oder?
Ja, war ein schönes Spiel. Am Ende des Tages vielleicht dann auch ein verdientes 2-2. Ja.
Wir haben im Archiv ein weiteres 2-2 gefunden.
Okay.
Vom Bayern damals gegen den BVB. Und da hast du ein Tor geschossen. Und auch Stefan Effenberg ist beteiligt gewesen. Hier ist es Janka und dann Alex Zickler. Und wir sehen gleich auch nochmal die Vorbereitung von Stefan. Hier, da, guck mal.
Überragende Übersicht.
Überragend, ne? Also, und das Tor dann von dir. Ja, gerne Applaus, ist doch okay. Und dann, guck mal, da kommt irgendwann der Stefan noch auf dich zu. Habe ich zumindest gesehen. Guck mal hier, jetzt, was sagt der da dann?
Ja, noch eins.
Das nächste.
Und
das ist wie in der Sendung. Nein, und ihr habt dann ja auch noch eins gemacht, auch das 2:2. Also wir werden gleich sprechen über dieses Spiel, über den Klassiker Bayern-Dortmund von gestern. Freuen uns sehr, dass du da bist. Und wir haben natürlich eine tolle Runde zusammengestellt. Und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Ich freue mich auf unseren Sport1-Chef und Bayern-Reporter hier, Stefan Kumberger. Morgen, Kumbi. Morgen. Immer gern gesehener Gast in der Runde, Alfred Draxler. Alfred, grüße dich. Den Co-Founder und Host von Calcio Berlin begrüße ich recht herzlich, Christoph Bröger. Christoph, schön, dass du da bist. Und natürlich hat sich ja gerade schon eingemischt Stefan Effenberg. Und die Stimmung kann gleich oben bleiben, denn ich begrüße meine liebe Kollegin Katharina Kleinfeld. Und die hat wie immer zu Beginn der Sendung die Frage der Woche und die geht um einen vielleicht zukünftigen Bayern-Star. Herzlich willkommen, Katharina.
Dankeschön. Schönen guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es geht um die wohl heißeste Aktie momentan auf dem Spielermarkt. Es geht um Florian Wirtz. Wohin geht er denn jetzt? Bleibt er vielleicht sogar noch bei Bayern 04 Leverkusen? Fakt ist auf jeden Fall, er hat noch ein Arbeitspapier, ein gültiges bis 2027 bei der Werkself. Fakt ist aber eben auch, er ist heiß umworben, unter anderem eben von dem FC Bayern München, unter anderem auch von Manchester City. Also die ganzen großen Clubs, die gucken da natürlich so ein bisschen. Es steht mittlerweile eine sehr, sehr große Summe im Raum. Es geht hoch bis auf 150 Millionen. Schauen wir mal, wie das dann tatsächlich aussehen wird. wird. Und für einen solchen Transfer, das hat jetzt der Ehrenpräsident des FC Bayern München höchstpersönlich, also Uli Hoeneß, gesagt, der Welt am Sonntag, da müsste dann schon ein Sondervermögen, wie es die Bundesregierung anstrebt, aufgenommen werden. Das heißt also, man würde mit einem Tabu brechen und tatsächlich in die Kreditabteilung gehen, denn er sagte eben auch weiter, das Festgeldkonto, das ist ziemlich leer. Und da ist dann eben die Frage, die wir uns und die wir Ihnen auch stellen. Wie sieht's aus? Schulden für Wirtz. Soll der FC Bayern München alles riskieren für diesen Mega-Deal? Und da gibt es zwei Antwortmöglichkeiten, die relativ deutlich sind. Entweder Sie sagen ja, Sie sollten all-in gehen, das ist ein so besonderer Spieler. Oder nein, Schulden passen nicht zum FC Bayern München. Sie sollten da eisern Ihrer Linie treu bleiben. Was es auch ist, rufen Sie durch bei uns am Dopafon oder klicken Sie sich rein auf sport1.de und dann sind Sie Teil unserer Sendung.
Also gerne mitmachen. Werden die Träume von Uli Hoeneß erfüllt? Er träumt ja davon, Wirtz beim FC Bayern zu sehen. Wir sind gespannt, wie Sie das Ganze einschätzen und schauen jetzt die Gegenwart, denn Wirtz ist ja Zukunft. Das Spiel gegen den BVB, das 2:2. Norman Solider mit der Sicht der Bayern.
Weil Borussia Dortmund gegen Ende des Spiels auch die freundlichsten Einladungen der Bayern ausschlägt, rettet der Rekordmeister mit Dusel ein Unentschieden. Von einer überzeugenden Wiedergutmachung nach der Niederlage gegen Inter kann jedoch keine Rede sein. Die Defensivleistung der Bayern hat kein internationales Niveau. Und die offensive Effizienz ist ebenfalls unbefriedigend. 26 Torschüsse und nur 2 Tore. Bayern betreibt wie gegen Inter Chancenbucher und lässt viel zu viel liegen. Besonders bitter: ausgerechnet Kane hat momentan keine Champions League-Form. Thomas Müller rechtfertigt seine Aufstellung, bereitet 1 Tor und 10 Torschüsse vor und beweist, dass er dem Team immer noch helfen kann. Ein Mutmacher für das Champions League-Rückspiel war die Leistung gegen Dortmund aber nicht. Fazit: es fehlt vorne und hinten. Die Meisterschaft ist mit dem 2:2 zwar deutlich wahrscheinlicher geworden, aber das Wunder von Mailand deutlich unwahrscheinlicher.
Stefan, reicht die Qualität des FC Bayern momentan nicht für die großen Champions League-Momente oder kann das Mittwoch schon wieder ganz anders aussehen?
Das kann Mittwoch tatsächlich wieder anders aussehen, weil Bayern München kann von 0 auf 100 explodieren. Und sie waren ja auch in so einer schwierigen Situation gegen Leverkusen, wo es in der Bundesliga nicht so lief, auch mit der Niederlage gegen Bochum zu Hause. Und dann haben sie aber ihr wahres Gesicht gezeigt. Also Bayern München darfst du nie unterschätzen und sehr wohl sind sie in der Lage, das Spiel Mittwoch in Mailand zu drehen. Allerdings bedarf es da eine Leistungssteigerung. Gegen Dortmund, das war in Ordnung, aber ich glaube, dass sie schon so ein bisschen den Fokus hatten, wirklich auf das Spiel am Mittwoch.
Aber wenn du am Nachmittag siehst, dass Leverkusen nur einen Punkt holt, musst du nicht irgendwie das Ding ziehen und dann die Meisterschaft eigentlich unter Dach und Fach bringen? Also diese 8 Punkte, das wäre es ja gewesen, ehrlicherweise.
Das ist es auch so gewesen, denke ich mal. Auch die 6 Punkte werden reichen in den letzten 5 Spielen. Das werden sie verteidigen, dementsprechend werden sie die Meisterschaft holen. Natürlich wollten sie gestern das Spiel gewinnen, ist ja überhaupt keine Frage. Haben das gedreht, sind vom 0-1 zurückgekommen, führen dann 2-1 und hinten raus hatten sie ja noch Glück, dass sie das Spiel nicht verlieren. Ich glaube, wichtig war einfach nur, dass sie es nicht verloren haben, dass der Abstand gleich ist und das zählt. Und jetzt voll den Fokus legen auf Mittwoch gegen Inter Mailand.
Die Leistung, sagen wir mal, Stefan formuliert es ja so ein bisschen, ja okay, das ist jetzt nicht so schlimm und Mailand kann ganz anders sein. Trotzdem macht dir und den Bayern-Fans diese Leistung, die sie zeigen, auch in der ersten Hälfte und auch so diesen leichtfertigen Umgang mit den Chancen Sorgen?
Naja, es ist so, in der ersten Halbzeit hätte ich mir eigentlich vom FC Bayern gewünscht, dass man die Schwäche der Dortmunder besser ausnutzt, weil da war ja Dortmund wirklich, also sorry an die Fans, aber das war nicht das Niveau, das man eigentlich braucht, wenn man in München antritt. Und da hätten die Bayern ihre Chancen auch schon besser nutzen müssen. Es waren teilweise gar nicht so gute Chancen, sondern mehr so Halbchancen, oft von der Strafraumgrenze. Grundsätzlich, wenn man sich gestern mit den Spielern unterhalten hat, die sehen da schon gute Chancen in Mailand, weil es ist nur ein Tor, es gibt keine Auswärtstorregel mehr und man zieht eher Hoffnung aus dem Spiel gegen Dortmund.
Und wir haben es ja hier jetzt auch Wunder genannt. Wäre es eigentlich ein Wunder, wenn die Bayern in Mailand gewinnen? Nein, oder?
Nein, Stefan hat ja recht. Bei Bayern München muss man immer damit rechnen. Und das wäre kein Wunder, aber es, man muss auch feststellen, dass der FC Bayern, so wie er die letzten Spiele gegen Mailand zu Hause und gestern gespielt hat, glaube ich, nicht mehr europäische Spitzenklasse ist. Und vor allen Dingen die Abwehr macht ja Sorgen. Also was da gestern wieder teilweise passiert ist, ist ja hanebüchen. Und wenn wir hier über 150 Millionen reden, die wir jetzt aufnehmen, vielleicht sollten die Bayern mal überlegen, das in die Abwehr zu stecken und nicht in einen Zehner.
Aber da kann,
vielleicht wäre das klüger.
Da können wir dir vorrechnen, wie viel sie in die Abwehr gesteckt haben in den letzten Jahren.
Ja, ja, klar. Aber vielleicht waren es nicht die richtigen. Oder jetzt haben sie natürlich auch ein bisschen Verletzungspech, aber die Abwehr ist das Problem im Moment.
Siehst du das auch so?
Ja, man muss schon aufpassen, also dass man nicht zu kritisch dann wird. Was ihnen momentan fehlt, ist dieses Selbstverständnis. Also sie haben eine herausragende Mannschaft, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und wenn sie die Chancen in der ersten Halbzeit nutzen, wenn sie mit 1-0, mit 2-0 führen, dann kommt vielleicht auch dieses Vertrauen. So musst du natürlich immer aufpassen gegen den Gegner, der, finde ich, ja, vielleicht in der ersten Halbzeit zu passiv gewesen ist, aber was auch kein Wunder war nach dem Spiel jetzt am Mittwoch gegen Barcelona, ja, wo man 4 Gegentore bekommen hat, aber immer wieder für einen guten Umschaltmoment gut ist. Also das heißt, du brauchst eine gute Balance in deinem Spiel. Du willst einerseits dominant sein, andererseits musst du dieses schnelle Umschalten vielleicht von den Dortmundern verhindern. Und dann hat man 1, 2, 3 gute Möglichkeiten gehabt. Und wenn du dort schon mal in Führung gehst, dann kommt vielleicht auch mehr dieses Selbstverständnis für die Bayern.
Täuscht der Eindruck? Und ein paar der Leistungsträger bei Bayern sind gerade nicht bei 100%. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Harry Kane schauen, der hatte, glaube ich, in Mailand und gestern auch 6 Abschlüsse, das Tor nicht getroffen, oder ist das auch zu kritisch?
Also ich würde vor allem noch mal herausstellen wollen, dass ein paar der Leistungsträger, ich würde sagen, 4 der vielleicht 8 besten Spieler vom FC Bayern aktuell einfach nicht zur Verfügung stehen. Und wenn aus deiner nominell besten Viererkette plus Stammtorhüter eben 3 Leute in diesem Defensivverbund fehlen, dann gucke ich noch auf die Doppel-6. Wir sind an dem gleichen Punkt, wo wir vielleicht vor einem Jahr waren, wo wir auch darüber gesprochen haben, ob Kimmich und Goretzka auf der Doppel-6 zusammen funktionieren. Da wiederholen wir uns ein bisschen, aber dass dieser ganze Defensivkonstrukt so nicht gut funktioniert, ich meine, das haben wir alle gesehen. Ich glaube, da darf man aber dann nicht zu kritisch sein, weil das war von niemandem, der die Kaderplanung beim FC Bayern macht, der Grundgedanke mit Dyer, Kim, Stanisic auf der Linksverteidigerposition aufzulaufen. Und dass Palinha nicht so zum Zuge kommt, ist auch dann ärgerlich, weil er wäre dieser defensive Rückhalt hinter Kimmich. Aber ja, in der Offensive, klar, die Chancen sollte man machen, und gegen Inter Mailand war es ja genauso. Da hätte man ja auch durchaus in Führung gehen können, wenn nicht müssen, mit dieser riesen Harry Kane-Chance. Ja. Das kommt natürlich wirklich zu einem undankbaren Zeitpunkt.
Also ich bleibe trotzdem kritisch, wenn ich darf.
Gerne.
Ja, sollst du auch bleiben.
Darf ich was sagen?
Nein, ist ja okay. Aber wenn wir jetzt nochmal diesen... Achso, Entschuldigung.
Also letztes Jahr hatten sie in der Abwehr nicht die vielen Verletzten und haben keinen einzigen Titel geholt. Also man muss das auch mal feststellen. Sie haben keinen Titel geholt mit der Abwehr.
Letztes Jahr ist auch ein gutes Stichwort. Also Joshua Kimmich hat gestern gesagt, wir müssen erwachsener werden. Das hat er vor einem Jahr auch gesagt.
Ja.
Und weil wir gerade über Preise gesprochen haben, Kim und Upamecano haben jeweils um die 50 Millionen gekostet. Das sind 2/3 Wirts. Also da darf man eigentlich auch schon verlangen, dass man so einen Fehler, wie ein Kim zum Beispiel gemacht hat, gestern nicht macht.
Okay, ja, jetzt reden wir über diese...
Eine neue Größeneinheit.
Was ich gut finde, so ist, was du gerade gesagt hast, wir müssen erwachsener werden. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Spiel zu Hause gegen Inter Mailand. Du machst in der 85. Minute das 1-1. Es kann nicht sein, Alex, dass du 3 Minuten später zu Hause in ein Hinspiel das 2-1 fängst. Das hat nichts mit Erwachsen zu tun, im Gegenteil. Und da finde ich schon, ist ein Joshua Kimmich schon ein entscheidender Faktor, den Laden so zusammenzuhalten, zu sagen, 85. Minute, wir machen jetzt das 1-1 durch Müller. Wir nehmen dieses Ergebnis, dieses Unentschieden mit, weil es ist das Hinspiel gewesen. Wir nehmen das mit nach Mailand, alles wird auf Null gestellt und dann wollen wir mal gucken, was in Mailand passiert. Das hat mit Erwachsenen zu tun. Und das hat nicht so ausgesehen in dem Hinspiel, dass du dann aufmachst und das 2-1 suchst. Warum im Hinspiel? Macht keinen Sinn.
Er hat, glaube ich, recht, aber eigentlich will er, dass du ihn auch noch mal lobst. Damals, Stefan war so jemand, der dann auf dem Feld gesagt hat, Freunde, jetzt hier Vorsicht und jetzt machen wir hier den Laden dicht, oder?
Nee, also, kein Risiko mehr. Versuchen über eine Standardsituation oder durch ein durch einen Konter oder einen Angriff nochmal vielleicht das 2-1 zu machen. Aber wir rücken nicht auf. Und wir gehen nicht bis zur Mittellinie vor, sodass die Gefahr sehr wohl besteht gegen Inter Mailand, dass du dir das 2-1 fängst.
Ja.
2-1 fängst. Lob will ich gar nicht haben. Aber das wäre eine taktische Anweisung gewesen von uns, dass wir sagen, wir stehen kompakt und halten die Abstände und geben nicht die Räume.
Aber gestern
aber das verstehst
Bayern,
du, ja?
Ich verstehe das. Gestern haben die Bayern ja auch nach einer Führung dann eben doch noch auch noch den Ausgleich bekommen.
Ja, aber das musst du unterscheiden zwischen jetzt Bundesliga. Ja,
ist schon klar, du 85. Minute, Champions League, Viertelfinal, Hinspiel. Genau. Weißt du, hast noch das Rückspiel, du hast noch mal mindestens 90 Minuten. Ja. Ist eine andere Situation, gar keine Frage. Aber wir gucken mal langsam rein ins Spiel und schauen auf dieses 0-1. Und da ist eben die Frage, Stefan, wer macht welchen Fehler? Kim sicherlich sehr unglücklich, sagen wir mal.
Ja, Kim... Er verliert ja Bayer aus den Augen. Also Bayer macht den richtigen Move, geht zum Ball. Kim verlässt sich vielleicht ein Stück weit auf Urbik. Aber er geht ja nicht in die Bewegung mit rein.
Weg.
Für einen Innenverteidiger heißt das, du musst an deinem Gegenspieler dran sein. Du musst den Kontakt haben und ihn irgendwie verhindern, so eben zum Kopfball zu kommen. Aber ich glaube, dass er sich verlassen hat ein bisschen auf Urbik. Kann er rauskommen, holt er den Ball. Aber die Hauptschuld hier liegt bei Kim, ganz klar.
Weil in der einen Zeitlupe siehst du eigentlich, dass Kim die ganze Zeit den Blick auf den Ball hat, der eigentlich gar nicht so sehr auf den Torwart schaut. Würdest du
aber er muss ja die Bewegung mit zum Ball
reinnehmen sagen wir mal, in die Situation? Also ich habe das Gefühl, er kann den Ball gar nicht wirklich kriegen.
Ja, ich glaube, dafür war die Hereingabe ein bisschen zu lang. Also es war schon Kims Aufgabe. Und dieser Schritt, den er da weg vom Tor macht, ist sehr, sehr seltsam und es darf ihm einfach nicht passieren. Und du sagst, er schaut nur auf den Ball, aber hingegangen ist er trotzdem nicht.
Aber also können wir vielleicht über die Flanke vorher sprechen? Weil ich finde, dass das viel größere Problem, natürlich können wir über Kim sprechen, über Uwe sprechen, aber Riasson hat da ja 3 Werktage Zeit zum Flanken. Stanisic, da decken 3 Leute niemanden. Und Riasson kann völlig unbedrängt da die Flanke reinbringen. Finde ich, ist noch das viel größere Problem, wenn 3 Leute zugucken.
Was würdest du denn als Trainer, was würdest du in der Analyse hinterher der Mannschaft sagen, wo ist da das Thema?
Ich sehe es ähnlich, nochmal Dortmund bekannt für ihr schnelles Umschalten. Und auch wenn ich jetzt nicht hinkomme und die Flanke blocken kann, aber wäre es mit Sicherheit eine Möglichkeit, Druck aufzubauen, Druck auf den Ball zu bekommen, ihn halt dann nicht zu einer einfachen Flanke kommen zu lassen. Und am Ende des Tages brauchen wir nicht reden, dann braucht Kim eine ordentliche Orientierung im Rücken und er muss halt da sein. Er darf Bayern nicht vor sich kommen lassen. Das ist dann am Ende des Tages natürlich das Hauptthema, aber im Vorfeld kann man mit Sicherheit die Situation schon versuchen, schwerer zu machen, indem man schneller Druck macht auf den Ballführenden, um dort die Flanke vielleicht dann am Ende des Tages vielleicht sogar zu blocken oder zumindest schwer zu machen.
Gestern hat Roman Weidenfeller bei den Kollegen von Sky, glaube ich, war es, gesagt, aber das ist im Fünfer, da muss der Torhüter muss das Ding haben. Ich möchte jetzt nicht auf Jonas Urbich rumreiten, das ist ein junger Kerl und ich finde auch, der Ball war sehr, sehr hoch und seine Startposition ist nicht so, dass er den leicht kriegen kann. Trotzdem kannst du dem, was Roman sagt, da was abgewinnen?
Ich fand es jetzt schwierig für ihn jetzt. Der Ball ist weit lang unterwegs, er geht auf den zweiten Pfosten, er hat eine Anfangsposition, wo er eher am ersten Pfosten steht und diesen Weg dann mit begleitet. Mache ich ihm jetzt da keinen Vorwurf.
Also, sind wir uns einig, oder? Lassen wir Jonas mal raus, oder?
Ja.
Auch wenn Roman Weidenfeller uns das vorgelegt hat.
Ist halt ein Spieler, der in der zweiten Liga ein paar Einsätze hatte und jetzt Champions Fünftes League und
Bundesliga-Topspiel
ran muss. Sieht natürlich ärgerlich aus, wenn du einen Kopfball aus gefühlt 2 Metern Entfernung dann durch die Beine bekommst. Aber wie gesagt, der Ball war so hoch, so lange unterwegs. Natürlich vielleicht ein etwas erfahrenerer, selbstbewussterer Torwart kommt da raus, faustet den weg oder stört zumindest beim Kopfball. Aber
ja. Das hätte aber Kim machen müssen.
Beim Kopfball stören 100.
Den rausfausten.
Ja, das nein, ihm das Leben schwerer, den Kontakt suchen. Und Kim weiß ja auch. Er hat ja total die Orientierung verloren. Er guckt ja über seine rechte Schulter und Bayer flutscht links weg. Ja. Also, das darf nicht passieren.
Kim weiß ja auch, ich habe einen jungen Torhüter, also muss ich vielleicht ein bisschen mehr tun als bei Manuel Neuer.
Absolut. Max Eberl hat sich auch zu dieser Szene geäußert nach dem Spiel. Wollen wir kurz reinhören.
Natürlich darf uns das erste Tor nicht passieren. Das ist eine einfache Flanke. Minji verliert sein Gegenspieler aus den Augen und dann auf dem kurzen Pfosten der Kopfball. Das war im Grunde mehr oder weniger fast die erste richtige Aktion von Dortmund. Das ist natürlich dann extrem ärgerlich, das, was ich sage. Wir investieren unglaublich viel, haben unglaublich viele Torchancen und kriegen dann mit der ersten richtigen Aktion des BVB dann das 0-1. Und das darf dir generell im Fußball nicht passieren.
Soweit also Max Eberl. Und ich würde sagen, dann gucken wir uns mal das 1-1 an. Stefan, das war ein richtig schön herausgespieltes Tor der Bayern. Du hast aber auch ein bisschen schon, als wir es vorhin uns mal angeschaut haben, kritisiert, dass die Dortmunder da nicht wirklich in die Zweikämpfe reingehen.
Ja, das ist natürlich von Brand natürlich, das ist ja gar kein Zweikampfverhalten. Also das ist ja wie in so einem Vorbereitungsspiel. Ich will mich nicht verletzen, ich gehe lieber nicht hin. Die Bayern haben es gut gemacht, aber wie sich Brandt da verhält in dem Zweikampf, das hat nichts mit dem Klassiker oder Topspiel der Bundesliga zu tun. Damit fängt das an. Hier muss man allerdings dann sagen, erstmal das Auge von Gnabry, dann natürlich von Müller, der das sieht.
Ja.
Den freien Raum von Guerrero und der mit seinem schwachen oder schwächeren Rechten in den Rhein macht, das ist herausragend rausgespielt, aber das fängt halt an mit diesem schlechten, echt richtig schlechten Zweikampfverhalten vom Brandt.
Aber die Wechsel haben gezogen gestern von Kompany, ne? Also Gnabry, Guerrero.
Ja, auch schon gegen Inter hat er ja bewiesen, dass Wechsel zurzeit Kompanys Stärke sind. Also Guerrero, ich bin ja immer ein Kritiker von ihm gewesen, auch Serge Gnabry hat ja jetzt schwere Zeiten hinter sich gebracht, aber gestern waren sie genau die richtigen Entscheidungen und Serge Gnabry hat da nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Also mich würde es nicht wundern, wenn Vincent Kompany das Momentum nutzen würde und ihn vielleicht sogar in Mailand von Beginn anbringt.
Wie hast du Thomas Müller gesehen, jetzt auch nach dieser letzten Woche, nach diesen ganzen Schlagzeilen, nachdem er dann gegen Inter erstmal doch nicht gespielt hat, obwohl das viele erwartet haben. Wie hast du seine Leistung gestern gesehen?
Eine sehr, sehr gute Leistung, sehr, sehr bemüht. War an fast allen gefährlichen Situationen, glaube ich, in der ersten Halbzeit beteiligt. Das, was man von ihm erwartet, also nochmal, der marschiert, der läuft, der haut sie rein und fast dann zu demütig eigentlich. Er entschuldigt sich dann auch teilweise für Dinge, die er tut, für Abschlüsse. Nein, überhaupt nicht. Nein, er geht voran, er macht das, er tut das. Er ist für die Mannschaft da und deswegen verstehe ich es auch nicht, dass er dann weg ist.
Und das ist jetzt, da wollen wir gleich zukommen, auch eine schwierige Situation. Jetzt bringt er gute Leistungen. Die Verantwortlichen beim FC Bayern, die entschieden haben, es wird nicht verlängert, müssen natürlich auch zu diesen Leistungen dann Stellung nehmen, so wie Max Eberl gestern.
Ja, wir wissen, was Thomas kann. Wir wissen, was Thomas kann mit seiner unglaublichen Engagement, mit seiner unglaublichen Kaltschnäuzigkeit, mit seinem Gespür, irgendwo aufzutauchen, bereitet dann das 1-1 ja wunderbar vor. Thomas gefällt mir gut.
Ja, Alfred,
ja.
Das ist eine selbstgestellte Falle irgendwie, ne?
Ja, also da kommen Sie auch nicht mehr raus.
Nee.
Also wenn jetzt noch Thomas Müller möglicherweise in Mailand, im San Siro, das...
Ja, Uli Hoeneß träumt das ja, hat er in der Welt am Sonntag erzählt, dass er das entscheidende Tor schießt.
Alle träumen es ja. Da kommen Sie jetzt nicht mehr raus. Sie haben sich also mit dieser wirklich merkwürdigen Kommunikation auch dem Spieler gegenüber so wirklich in die Bedrulle gebracht, da kommen Sie jetzt nicht mehr raus.
Es werden mühsame Wochen für uns alle. Also wir werden, Thomas Müller wird gut spielen. Wir werden fragen, wie hat Ihnen der Thomas Müller gefallen? Und Max Eberl wird immer antworten, ja, ich halte viel von ihm, aber den Vertrag kriegt er trotzdem nicht. Also das kann ich schon mal vorhersagen.
Ja, das könnte so sein. Also das ist ja dann auch wieder ein Ding, was dich immer wieder einholt, ja? Wo du eigentlich, wenn du Ruhe brauchst und so weiter, immer wieder bestimmte Dinge einfangen musst.
Es liegt natürlich auch an der Person. Thomas Müller, er hat es ja selber gesagt, er ist Rekordspieler und er ist sich seines Statuses bewusst. Und ist, also gestern in der Mixzone ist natürlich auch immer wieder ein großes Ballyhoo.
Ja.
Wenn der kommt, da ist die Traube doppelt so groß als bei anderen Spielern. Und er hat ja auch immer was im Gepäck, was er dann verkünden möchte. Also wie gesagt, es werden spannende Wochen, wenn er so weitermacht.
Traust du ihm das zu, dass er das jetzt die Saison so weiterspielt? Ich meine, weil es gibt ja durchaus auch Gründe, wahrscheinlich auch nachvollziehbare Gründe, für Vincent Kompany ihn nicht regelmäßig zu stellen oder spät zu bringen. Also
wenn man
geht davon aus, dass er das nicht macht, um irgendwie Thomas Müller zu schaden, sondern dass er da inhaltliche Gründe hat.
Also wenn man jetzt anschaut, wie Guerrero auf der für ihn dann doch etwas ungewohnteren Position, ich weiß, er hat mal Achter dann damals auch in Dortmund häufiger gespielt oder Sechser. Aber diese Zehnerposition, wie Guerrero sie gegen Inter ausgelebt hat und wie Thomas Müller jetzt da wirklich ein, also ich finde, herausragendes Spiel gemacht hat. In meinen Augen war er der beste Spieler des FC Bayern gestern Abend, weil er nicht nur das Tor vorbereitet hat, sondern vorher ja schon in klassischer Müller-Manier die Räume gefunden hat, anspielbar war, super Bälle in den Strafraum gebracht hat, mehrere, ich glaube, es wurde ja auch gesagt, 10 Schüsse, Torschüsse vorbereitet hat. Also war wirklich ein ganz toller Auftritt. Aber ja, lass den ein schlechtes Spiel haben und alle sagen wieder, ja, alles richtig gemacht. Ne? Wir holen uns den Florian Wirtz als Ersatz. Also
er hat natürlich jetzt auch, er ist richtig heiß jetzt, er will es ja allen zeigen. Das hat man ja.
Das wäre eine Erklärungsmöglichkeit.
Das hat man ja beim Interspiel ja auch gesehen, ja. Nach dem Tor, hat er ja so zur Haupttribüne gemacht. Ich weiß nicht, wie er damit gemeint hat. Ich vermute aber, dass es die Bosse waren. Und da ist er ja sehr geschickt auch. Er streut da mal eine kleine Spitze und da eine kleine Spitze. Ich glaube, dass das ihn jetzt sehr motiviert und dass er nochmal richtig Gas gibt in den letzten Spielen.
Ja. Du hast ja ein bisschen geschmunzelt, als es darum ging, nachvollziehbare Gründe für das Aus von Thomas Müller. Die Gründe werden nur ständig unterschiedlich kommuniziert. Also Uli Hoeneß sagt, vor 3 Jahren hätten wir mehr Geld gehabt, da hätten wir ihn noch halten können. Max Eberl saß letzte Woche hier, hat gesagt, es ist eine Kaderplanungssache. Ja. Gestern sagt er aber, es ist eine sportliche Entscheidung. Also da müssen sich die Bayern, glaube ich, noch festlegen, was jetzt wirklich die Gründe sind für das Aus von Thomas Müller.
Wir werden versuchen, es zu ergründen, vielleicht schon heute in der Runde, reden gleich weiter über dieses Spiel, natürlich über die Rolle von Thomas Müller und gucken auch noch mal ein bisschen auf den BVB. All das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Wir sind noch mittendrin in der Nachbesprechung des Klassikers. Bayern gegen BVB mit unserer Runde hier und Stefan. Es gab gestern bei dem Spiel eine interessante Perspektive, weil der Schiri so eine Kamera hatte am Headset und diese sogenannte Refcam hat echt gute Bilder gemacht. Jetzt gucken wir mal auf das 1-1. Eine perfekte Perspektive und du siehst nochmal, was Müller dann da in dem Moment für eine Spielintelligenz hat, dass er den einfach prallen lässt, oder ist das selbstverständlich?
Das ist bei ihm selbstverständlich.
Bei ihm, ja.
Ja, er ist so. Er sieht halt dann auch den Nebenmann, er hätte ja aufdrehen können, selber abschließen, aber er sieht halt den freien Mann in dem Raum. Und ja.
Also perfekt. Hier nochmal in Real.
Perfekt. Ja, einfach perfekt gespielt. Jetzt erstmal natürlich Gnabry, der jetzt Tempo aufnimmt. Das ist natürlich dann, also gut, Zweikampfverhalten, lassen wir jetzt mal weg. Das ist dann schwierig, aber dann eben diese Situation so zu lösen mit einem Kontakt von Müller ist herausragend.
Und Guerrero dann, du hast es vorhin gesagt, mit seinem etwas schwächeren rechten Fuß, den macht er richtig gut. Also tolles Tor der Bayern und auch das zweite Tor der Bayern. Und dann denkst du ja eigentlich auch, okay, jetzt haben sie es. Ne? 2-1 Gnabry, der da mal wieder zeigt uns allen, was er eigentlich kann, ne? In dem Spiel.
Absolut.
Also das ist aber jetzt schon das 2-2. Da war die Regie jetzt ein bisschen schneller als wir. Wir wollten erst das 2-1 von Gnabry. Aber das war auch richtig gut. Ne? Also werden wir aber gleich nochmal drüber sprechen. Vor allem das hier, ne? Was da Guirassy macht. Das ist schon große, große Klasse. Und Waldemar Anton muss das Ding dann nur noch reinschieben. Aber wir waren bei Gnabry und jetzt kommen auch die richtigen Bilder. Diese wahnsinnige Geschwindigkeit, die er hat und auch in dem Fall jetzt dann die Entschlossenheit und der Zug zum Tor, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das war herausragend. Also das war die Einwechslung, die eigentlich diesen Umschwung gegeben hat. Das macht der Weltklasse. Da ist er auch nicht zu stoppen, weil er den Ball unfassbar eng am Fuß immer führt. Da ist es auch schwierig, wirklich in den Zweikampf reinzugehen. Ich gehe mal davon aus, dass im Spiel jetzt gegen Inter er nicht von Anfang an spielen wird, sondern als Alternative wieder von
also
der
wie
Bank.
Wie sieht Süle für dich da aus? Also das ist doch auch nicht ideal, oder? Was er da macht. Oder hast du da keine Chance? Er fällt auf den Haken halt komplett rein.
Ja, du musst dich halt irgendwann mal entscheiden. Also normalerweise musst du diese Spieler vor der Box stoppen. Ne? Irgendwie versuchen, durch einen durch den Zweikampf eben. Und wenn das dann ein Freistoß ist, dann ist es ein Freistoß. Wenn du dann in die Box, wenn Gnabry in die Box kommt, dann ist es schwierig. Dann machst du zwar die Bewegung mit, nur irgendwann musst du die Entscheidung treffen. Süle hat sie falsch getroffen. Aber man muss auch sagen, das ist unfassbar schwer zu verteidigen.
Und Julian Brandt
war auch wieder dabei.
Ja, ja, aber Can und Süle?
Ich finde aber im Vorfeld nochmal, wenn Dortmund in dem Spiel dann auch für sich empfindet, zu verteidigen dann, gemeinsam zu verteidigen, kompakt zu verteidigen, dann muss ich von jedem, dann muss Juli schon im Endeffekt auch dort aktiver werden, dann muss Emre aktiver werden, wir müssen, es ist zu einfach dann, ja, und Süle begleitet und fällt und irgendwann ist man bei einem Raum, wo Gnabry ja dann auch abschließen kann, also irgendwann muss man halt dann auch wieder Druck auf den Ball kriegen, also im Vorfeld dieses Schließen, dieses Zentrum, dieses Kompakte machen, das war in der Situation nicht gut, weil Dortmund ist ja ganz klar in Überzahl.
Ja, also wie gesagt, Brandt, Can, Süle, die sehen alle nicht richtig gut aus.
Vor allem Brandt halt. Ich will nicht zu sehr auf ihm rumhacken, aber die letzten Wochen ist das wirklich wenig mit und gegen den Ball. Aber beim ersten Tor schon so einen Begleitschutz geliefert und dann halt auch Guerrero aus seinen Augen verloren. Özcan lässt Guerrero gehen oder beziehungsweise attackiert Gnabry. Dann muss Brandt die Wahrnehmung haben, zu sehen, dass da Guerrero völlig allein im Strafraum steht. Und hier bekommt Gnabry den Ball, ist 5 Meter von Brandt entfernt. Ja, mach mal einen kurzen Sprint, einen kurzen Antritt und lauf diese Lücke zu, damit du ihn wenigstens stellst, bevor, ich meine, wenn Gnabry mit vollem Sprint auf einen Süle zuläuft, der noch nie so als, ja, keine Ahnung, als besonders, was ist das Gegenteil von hüftsteif, also hüftgeschmeidig, irgendwie.
Gar nicht mal die Lücke zu. Ich finde, in dieser Szene, wenn wir das Negative raussuchen und wir nehmen Jule Brandt rein, dann hätte es da scheppern müssen im Zweikampf. So. Als Gnabry eben anzieht, da war er dran und da hätte er scheppern müssen.
Okay, verstanden. Wir gucken jetzt nochmal auf das 2:2, weil das ja gerade haben wir so ein bisschen vorgezogen, wollen das einmal nochmal in Ruhe vielleicht besprechen, weil die Frage habe ich vorhin schon mal gestellt, Stefan. Du drehst ein Spiel, du bist dann in Führung. Was sagt das über den FC Bayern aus, wenn du es dann nicht über die Zeit bringst oder das dritte Tor nicht machst?
Dass sie anfällig sind. Also vielleicht hätte man das auch vorher schon klären können oder müssen eigentlich. Thomas Müller lässt sich da auch relativ schnell oder einfach wegdrücken. Guirassy macht das natürlich dann Weltklasse. Und die anderen lauern halt auf diesen Abpraller. Und Anton steht in dieser Situation richtig. Das ist natürlich akrobatisch perfekt.
Das kannst du nicht verteidigen, oder? Gegen Guirassy dann?
Na, gegen Guirassy glaube ich nicht, weil das macht er echt gut. Und es ist immer schwierig, ne, in der Box dann da hinzugehen. Er setzt seinen Körper auch immer wieder gut ein. Was für mich dann, der vielleicht dann noch ein bisschen was mit Standards zu tun gehabt hat, der am ersten Pfosten, der geht in ich glaube, Pavlovic ist das gewesen. Geht in das Duell.
Könntest du nochmal anschauen, ja?
Geht in das Duell. Ja, und geht jetzt. Und jetzt geht es einfach darum, dann auch die Position zu halten. Nochmal. Also, es ist immer schwierig, aber.
Ah, du meinst, dass Pavlovic nach dem Duell eigentlich Richtung 16er geht?
Also, wir haben den. Also, sie haben den Ball. Bayern hat den Ball noch nicht. Also es ist immer noch so: erster Ball, zweiter Ball, Kampf um den Ball. Und ich muss eigentlich schon wieder in meine Position kommen, um dort dann auf zweite Bälle wieder da zu sein. Aber es ist schwierig, weil es geht so schnell und
Und wenn der Abpraller nach vorne geht, dann ist er vielleicht, wenn er sich nach vorne bewegt, hat der Pavlovic schon wieder der den Ball treibt.
Aber
es ist
ein anderer auch, ja.
Ja, ja.
Also nicht spekulieren auf ein Umschalten, auf ein Mögliches, sondern gemeinsam das Ding zu Ende verteidigen.
Dieses gemeinsam zu verteidigen, das ist bei Dortmund, haben wir jetzt ein paar Mal schon rausgearbeitet, ein Problem gewesen. Aber offensichtlich dann beim FC Bayern auch. Insgesamt kriegen sie ganz schön viele Gegentore, ne? Relativ regelmäßig.
Ja, und Thomas Müller hat es gestern gesagt, was den Bayern Sorgen machen muss, ist, dass die Gegner keine Wunderdinge vollführen müssen, um irgendwelche Chancen zu kreieren oder Tore zu erzielen. Ja. Also so richtig... viel Aufwand muss der Gegner nicht betreiben, um gegen Bayern München mal zu treffen. Und das war früher einfach anders. Und wir haben über die Defensive gesprochen, natürlich damit zusammen. Es hängt damit zusammen, erwachsener werden und so. Das ist ein Punkt, wo man sich als Bayern-Fan Sorgen machen muss, wenn man auf den Mittwoch blickt.
Aber Harry Kane hat was ganz Interessantes gesagt nach dem Spiel gegen Inter Mailand. Die haben nach wie vor die Qualität in der Offensive, um dieses Spiel zu entscheiden und zu gewinnen. Ist ja überhaupt keine Frage. Aber in solchen Spielen kommt es auf die Defensive an. Das ist Fakt. Und wenn die nicht steht, das zeigt Bayern München in jedem Spiel, sind sie halt anfällig und das macht mir dann auch ein Stück weit Sorgen.
Alfred, du bist, auch was den Doppelpass angeht, erfahrener als ich. Findest du, es kommt in solchen Spielen auf die Defensive an, ist 3 Euro wert von Stefan? Was meinst du?
Ja.
Ich finde ja. Stefan, bitte.
Aber.
Ich finde schon, dass Alfred auf jeden Fall mehr Erfahrung hat
Stefan,
als du.
Ich bin
das ist Fakt.
Und ich bin solidarisch, Stefan. Ich bin solidarisch. Ich sag's 1,50. Auch noch. Vorne gewinnst du Spiele, aber hinten gewinnst du Titel.
Ja, auch okay, Euro. Also mal 6 Euro.
Aber ich möchte nur eins dazu sagen.
Ja.
Aber bei den einzelnen 10 halte ich mich raus, weil hier sind 2, die einen Trainerschein haben. Aber wenn die Bayern gegen Inter Mailand weiterkommen sollten und sie kommen dann auf Barcelona irgendwann, ne? Und die 3 da vorne, da wird mir Angst und Bange. Also da muss ich sagen, wird diese Bayern-Abwehr sicherlich völlig zerpflückt.
Aber lass uns noch mal Schritt für Schritt. Jetzt kommt ja erstmal Mailand.
Ja, ich sag ja nur.
Und
also,
jetzt ja nur. Kommt Katharina, denn die Bayern, die haben diese sportlichen Themen, aber es gibt ja in diesem Verein und um diesen Verein noch viel, viel mehr.
Übergeordnete Themen, absolut. Wir hatten ja letzte Woche Max Eberl hier bei uns zu Gast, der Sportvorstand der Bayern, der extra hergekommen ist, vor allem auch, um nochmal die Müller-Entscheidung zu erklären, dazu Stellung zu nehmen und ein paar Hintergründe dann auch mitzugeben. Das Ganze hat natürlich auch große Wellen geschlagen. Insgesamt ist seine Person allerdings in der Öffentlichkeit zumindest nicht ganz unumstritten. Er wird hier und da immer wieder mit Kritik überhäuft. Es waren auch schon Nachfolger, die ja um ihn herum zumindest gehandelt wurden. Und genau das stößt einem sehr, sehr auf, der seine eigenen Erfahrungen mit dem FC Bayern München gemacht hat, als Clubboss Oliver Kahn nämlich. Der hat unter der Woche der Bild ein Interview gegeben, wo er folgende Äußerung getroffen hat. Er sieht nämlich diese ganze Situation als Schwächung für Max Eberl und kritisiert vor allem den Club dafür, wie der sich verhält. Er sagte Folgendes: Irgendwann muss ja auch ein gewisses Vertrauen da sein, dass jetzt wieder spekuliert wird, andere Namen gehandelt werden und das auch zugelassen wird und dem keiner entgegentritt. Das macht die Arbeit für Max Eberl sicher nicht einfacher und vor allem schwächt es seine Position. Fast schon wie eine Antwort wirkt dann die Aussage von Uli Hoeneß, dem Ehrenpräsidenten. Ich hatte vorhin ja schon kurz angerissen, er hat der Welt am Sonntag jetzt ein Interview gegeben und hat offenbar das Gefühl gehabt, dass er Max Eberl stützen muss oder möchte und hat folgende Aussage getroffen. Max macht einen guten Job. Wir sollten Max jetzt mal in Ruhe arbeiten lassen, so wie wir die künftige Bundesregierung auch erst mal machen lassen sollten. Also der Politikvergleich, der kommt auch hier wieder. Und ja, er möchte offensichtlich ein bisschen Ruhe reinbringen. Die Frage ist, klappt das?
Ja, das ist die große, große Frage. Klappt das, Stefan?
Also was man so hört, ist, dass es um Max Eberl jetzt schon ein bisschen ruhiger geworden ist. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso sagt der Uli Hoeneß nicht, dass er sehr gute Arbeit leistet, sondern nur gute Arbeit. Aber es gab im Hintergrund natürlich ein Geraune und es gab Kritik und da ist ja Max Eberl auch sehr offen damit umgegangen. Aber man muss Uli Hoeneß ernst nehmen und wenn er so ein Interview gibt und da das Gefühl hat, Max Eberl stützen zu müssen und das dann auch tut, dann das wäre wieder eine Rolle rückwärts, wenn man jetzt im Sommer jemand anders auf die Brücke holen würde. Und die Bayern wollen ja Kontinuität. Das war ja auch beim Trainerposten so, dass man da mehr in Hire and Fire abgedriftet ist. Und also man kann den Bayern eigentlich nur empfehlen, bleibt mal beim Personal, gibt den Leuten auch mal Zeit, so wie Uli Hoeneß der Bundesregierung Zeit geben will.
Ja, aber der Unterschied ist, Max Eberl ist jetzt 13 Monate, glaube ich, im Amt. Die Bundesregierung gibt es noch nicht mal. Also die haben sich jetzt erst mal geeinigt, aber der Bundeskanzler ist noch nicht gewählt vom Bundestag. Aber trotzdem, Stefan, wenn wir über Max Eberl sprechen, ist die Kritik, die immer so zwischen den Zeilen kommt, die Namen, die da gespielt werden, ist das eigentlich unfair? Also gibt es sozusagen von seiner Leistung her, von dem, was er da für einen Job macht, eigentlich Gründe dafür, diese ganzen Themen da zu spielen? Oder müsste man, so wie Uli Hoeneß es sagt, lass ihn doch mal arbeiten, der macht gute Arbeit. Wie siehst du es denn?
Also bei Bayern München stehst du permanent unter Druck, egal in welcher Position du bist. Bezogen auf den Max muss ich sagen, er hat es ja auch nicht einfach gehabt. Ne? Viele Verträge liefen aus. Es ging eigentlich mehr um Verlängerung und ich finde auch diese Personalie mit Ulisse, das ist ja seine Personalie und die funktioniert fast perfekt. Also es ist mir zu viel und zu offene Kritik, muss ich ganz ehrlich sagen. So kenne ich das auch bei Bayern München nicht. Da wird viel intern gesprochen und dann geht man mit einer Stimme raus. Das ist jetzt zu der Zeit nicht der Fall, weil jeder immer irgendwie irgendwo Interviews gibt, ob es Kalle ist, ob es der Uli ist, dann meldet der sich wieder, dann wird wieder zurückgezogen, dann wird da wieder ein anderes Interview gegeben. Das sollten sie eigentlich mal schaffen, wirklich intern sich die Köpfe auch meinetwegen einzuhauen, aber nach außen hin mit einer Stimme. Das tut Max weh. Ich finde es gut, dass er letzte Woche da war, klar dazu Stellung bezogen hat, er hat sich auch sehr gut verkauft. Aber ich bin auch ganz klar der Meinung, man soll ihn jetzt auch mal in Ruhe lassen und sich wirklich fokussieren auf den Kader, auf die Mannschaft und nicht das, was dahinter ist.
Das ist ein sehr wichtiger und richtiger Punkt, den Stefan anspricht. Diese Vielstimmigkeit ist beim FC Bayern teilweise schon ein Problem und es liegt an der Struktur. Also du hattest früher Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, die hatten aufgrund ihrer Persönlichkeit Autorität, aber auch die Ämter dazu. Das war deckungsgleich. Jetzt hast du die beiden im Aufsichtsrat. Sie haben immer noch ihre persönliche Autorität und gleichzeitig hast du Leute, die Autorität haben durch ihre Ämter. Also es wird immer mehr. Du hast einen dreiköpfigen Vorstand, einen neunköpfigen Aufsichtsrat, du hast den Sportdirektor obendrauf und dass da eine Vielstimmigkeit entsteht, ist vollkommen klar. Ich habe nur den Eindruck, Uli Hoeneß stört das gar nicht so, weil der sagt ja oftmals, ich bin ein Mach großer Demokrat und der mag diese Vielstimmigkeit tatsächlich und sagt halt klipp und klar, es ist meine Meinung, ich halte nicht mit der Meinung hinterm Berg.
Gibt es also mehrere FC Bayern sozusagen?
Es gibt auf jeden Fall ein bisschen zu viel Gequassel, so ganz drumherum. Ich finde halt schon, dass die Kritik an Max Eberl jetzt auch mit der Thomas Müller-Story so ein bisschen einhergeht, weil das einfach, wie schon gesagt wurde, mit den internen Gesprächen und das, was dann nach draußen kommuniziert wurde, einfach nicht optimal gelöst wurde. Dann auch diese Widersprüche, die sie sich dann gegenseitig irgendwie um die Ohren knallen, das ist auch so ein bisschen, ist einfach ein bisschen chaotisch. So, und wie Stefan schon gesagt hat, also das sollte man schnellstmöglich, glaube ich, mal so ein bisschen in eine Spur bekommen, in den Griff bekommen. Und dass Uli sich gerne zu Themen beim FC Bayern äußert, das ist auch nichts Neues.
Aber ich finde es ganz gut, wie sie es noch hingebogen haben. Ja. Also die Meldung, dass die geleakt wurde, dass er keinen neuen Vertrag bekommt, das war natürlich ein schlechter Start. Aber danach hat man kommunikativ schon viel richtig gemacht, dass Thomas Müller sich geäußert hat, auch offen gesagt hat, ich hätte mir eine andere Lösung gewünscht. Die Pressemitteilung der Bayern war anständig. Max Eberl hat sich hier gestellt. Also da haben sie viel wieder repariert, was vorher, warum auch immer, in die Binsen gegangen ist.
Ja, und es ist ja so, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen besprochen, jetzt braucht man Thomas Müller sportlich und es haben einige Leute momentan kitschige Träume, unter anderem auch Uli Hoeneß, der ja geträumt hat, dass Thomas Müller dann im Finale der Horn das entscheidende Tor schießt und gestern hat Thomas Müller sich dazu geäußert.
Uli Hoeneß träumt sehr viel. Er träumt auch davon, dass du das Tor schießt im Champions-League-Finale daheim. Kannst du mit dem Traum anfreunden?
Ja, wer kann sich mit dem Traum nicht anfreunden, außer der Gegner?
Uli Hoeneß hat zudem auch noch gesagt, er hätte dich schon mehrmals eingeladen und du hast die Einladung aber immer ausgeschlagen. Warum?
Hat er das so gesagt? Oder hat er nur gesagt auf den Inhalt, dass ich noch nicht für Zukunftsgespräche inhaltlich bereitstehe? Also man muss nochmal recherchieren, ob ich jetzt die Einladung ausgeschlagen habe oder dass ich direkt irgendwie über meine nicht sportliche Zukunft sprechen kann und will.
Wirst du denn mit ihm jetzt mal über die sportliche Zukunft sprechen?
Ich bin Fußballer bis Mittwoch und ihr könnt euch von mir aus mit Uli Hoeneß beschäftigen oder mit sonst wem. Ich schaue, dass der Ball im Tor landet, im richtigen.
Allein das, dieser Interviewausschnitt zeigt wieder, was uns fehlen wird irgendwann, wenn Thomas Müller nicht mehr stattfindet. Aber diese Gespräche über eine nicht sportliche Zukunft, die wird es geben müssen. Also wenn der FC Bayern das nicht schafft, ihn an sich zu binden auf Dauer, dann ist man ja mit dem Klammerbeutel gepudert.
Die wird es ja auch geben. Da ganz sicher wird es die geben. Die Bayern würden den nächsten Fehler machen, wenn sie jetzt Thomas Müller nicht ein Angebot machen, um irgendwann mal im Management auch zu arbeiten. Und ich denke, er wird es auch eines Tages wollen. Nur er betont ja immer wieder, dass er im Moment dazu nicht bereit ist, weil er will ja noch als Fußballer wahrgenommen werden.
Und er möchte eigentlich noch weiterspielen. Er wollte beim FC Bayern weiterspielen, aber vielleicht spielt er woanders weiter über dem großen Teich. Wir werden das abwarten. Er wird da zu gegebener Zeit eine Entscheidung treffen. Und wir sind gleich zurück, haben jetzt einen Spot, einen Hinweis von unserem Sportwettpartner. Und dann blicken wir ein bisschen voraus, haben wir ja schon teilweise getan, auf das Champions-League-Spiel am Mittwoch. Stefans Aufstellung, verrate, glaube ich, kein Geheimnis. So viele Veränderungen zur Bundesliga wird es nicht geben, weil es auch nicht so viele Alternativen gibt. Und vieles mehr nach 89 Sekunden. Bis gleich. Da sind wir schon wieder. Vielen Dank. Stefan, du hast ja, nehme ich mal an, ohne es recherchiert zu haben, oft auch im San Siro schon gespielt, ne? Was erwartet den FC Bayern da stimmungsmäßig?
Wie in ist Mailand.
Ja?
Tolles Stadion, wir kennen es ja auch. Eine tolle Stimmung und ein Gegner, der sehr, sehr unangenehm ist, der sehr wohl weiß, wie sie das eigene Tor zu verteidigen haben. Haben, glaube ich, erst 3 Gegentreffer in der ganzen Champions-League-Saison. Das spricht für sich, das ist Bestwert. Das musst du erst mal knacken und du musst hinten aufpassen, dass du die Offensiven mit Thuram oder Martinez eben in den Griff bekommst. Das wird ein mega interessantes und spannendes Spiel. Da muss bei Bayern München alles zusammenpassen, wirklich über 90, vielleicht 120 Minuten, um da weiterzukommen. Und dann hat ja Alfred schon gesagt, dann ist Feierabend.
Inter Mailand gestern in der Serie A 3-1 gewonnen gegen Cagliari, bleiben an der Tabellenspitze. Arnautovic, Martinez und Bissek, junge Deutsche, haben die Tore geschossen. Also da funktioniert alles. Jetzt gucken wir mal auf deine Aufstellung. Das ist die Startaufstellung von gestern. Gnabry siehst du noch nicht für die Stammelf, sondern du würdest gerne die Energie vielleicht von der Bank bringen können, wenn du sie brauchst? Oder was
kannst
ist das?
Ihn auch von Anfang an stellen. Aber ich sehe schon Olise auf der rechten Seite oder Sané links auf der Seite, die beginnen sollten. Und Gnabry dieser Faktor von der Bank sein muss oder kann.
Ja.
Na, gestern hat er eben den Unterschied ausgemacht und ich plädiere wieder für Müller. Habe ich ja letzte Woche schon, hat nicht funktioniert. Ich plädiere nochmal für Müller, weil das ist das Spiel, was er will. Und ich glaube, er hat gestern bewiesen, auch in dem Hinspiel, in den wenigen Minuten, dass er eben den Unterschied ausmachen kann, auch mit zu coachen. Ich glaube, das wird ganz wichtig in diesem Spiel, dass du auch einen auf dem Platz hast, der mitcoacht. Und ansonsten, der Rest stellt sich ja mehr oder weniger von alleine auf. Also wir können jetzt über die eine oder andere Personalie reden, aber ich würde die so aufstellen.
Gehst du da mit?
Ich sehe es ähnlich wie Stefan, dass der Trainerkompanie wird sich mit Sicherheit Gedanken machen. Klar, wer sind meine ersten Elf, aber wer kann dann auch noch Impulse bringen und Impulse setzen von der Bank, je nachdem, wie der Spielverlauf ist. Und auch so ein Müller, ja, in so einem Spiel, er will sich beweisen, er ist gut drauf, er ist im Flow, kann für die Mannschaft wichtig sein, auch da, egal in welche Richtung. Soll es nicht ganz so gut anlaufen, kann er auch einer sein, der die Mannschaft wieder mitreißt, mitpusht. Ich glaube, das könnte schon eine sehr, sehr wichtige Personalie sein.
Und seine Erfahrung, das ist ja immer was gerade in solchen Spielen für Thomas Müller sprechen müsste.
Ja, diesen Joker, dieses Ass im Ärmel hat Vincent Kompany für meine Begriffe beim Hinspiel ein bisschen zu spät ausgespielt. Klar, es hat geklappt, Thomas Müller hat getroffen, aber wer im Stadion war, diese Energie, die da rumkam, wie 75.000 minus die Inter-Fans auf einen Mann konzentriert waren, wie der schon bejubelt wurde, als er nur zum Aufwärmen gegangen ist, dann schießt er das Tor. Normalerweise wird in der Allianz Arena der Torschütze 3-mal genannt, bei ihm war es dann 5-mal. Also man merkt einfach, wie sich ein Spiel verändert, wenn Thomas Müller, na klar, also wenn sie in Hoffenheim spielen oder so, verändert sich das Spiel vielleicht nicht so sehr, aber an solchen Abenden merkst du einfach, dass er ein Stadion verändern kann.
Es braucht auch die Unberechenbarkeit von dem Thomas Müller, weil wir gehen alle davon aus, dass Inter jetzt nicht gerade den Ball unbedingt ganz viel haben möchte, um da betörenden Offensivfußball zu spielen. Die werden die Räume sehr, sehr eng halten und dann ist jemand, einer der besten Spieler, wenn es darum geht, Räume zu finden, wirklich eine große Hilfe auf dem Platz gegen den tiefstehenden Gegner. Ich würde aber wirklich nochmal über diese Doppel-6 sprechen wollen, ob das die beste Lösung ist, die man da haben kann. Plus, ob man Stanisic nicht vielleicht direkt von Anfang an in die Innenverteidigung stellen möchte und mit Guerrero zum Beispiel hinten links anfangen möchte, auch weil er vielleicht in Sachen Passspiel nochmal oder in Sachen Kreativität
aber vielleicht nochmal ein bisschen... Aber würdest du dann Dyer rauslassen oder was?
Und Stanisic, ja.
Und Guerrero auf links verteidigen?
Guerrero
hat natürlich Na, auch so ein paar Defensivschwächen, ja?
Ja, natürlich, aber wir müssen da, glaube ich, vor allem darauf schauen, wie schnell kommst du wieder nach hinten, also zum eigenen Tor, dann die Konterabsicherung, und ich glaube, da kann er auch noch helfen, aber vor allem Goretzka, Kimmich, gerade dann in so einem Spiel, wo es einen Gegner gibt, der tief stehen will, um dann schnell umzuschalten, was sie schon im Hinspiel gut gemacht haben, da waren die teilweise weit auseinander, Kimmich dann ein bisschen zu langsam auch in der Rückwärtsgang, und da jemanden, der ihm den Rücken frei halten kann, würde mir, glaube ich, grundsätzlich etwas besser gefallen.
Würdest du da noch mal rangehen an diesen Backbone, an das Rückgrat deiner Mannschaft jetzt, an diese Doppel-Sechs? Es ist ja
nein,
zentral.
Natürlich nicht. Nein. Es bleibt so. Ja, wir eiern doch jetzt nicht in dem Spiel, also in dem Spiel, in dem wirklich wichtigsten Spiel dieser Saison, wirst du definitiv nicht an deine Achse ran. Und schon gar nicht auf die Doppel-Sechs. Das macht keinen Sinn. Mit Guerrero bin ich der Meinung, bring ihn lieber von der Bank. Das haben sie gestern auch gemacht. Vor allen Dingen offensiv kreativ, weil da kann er auch nochmal eine Veränderung bringen. Lieber in dem Bereich dann, ihn von der Bank zu bringen und sich nicht aufreiben gegen die Italiener auf der linken Bahn, wo du viel marschieren musst und wirst. Da halte ich Stanisic für den Besseren. Den würde ich nicht ins Zentrum schieben, weil jetzt Kim und Dyer das eigentlich ganz ordentlich gemacht haben. Das würde ich auch nicht auseinanderreißen. Also das wird Kompanie auch nicht machen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber diese Gedanken machst du dir schon als Trainer, oder?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, du musst ja auch diese Überlegungen machen. Ja. Brauchst du ein paar spielerische Elemente? Ja. Brauchst du Kreativität gegen einen Gegner, der es eng macht? Ja. Diese Momente, Lücken zu finden, Räume zu finden, aber auch sicher zu stehen. Also eine gewisse Sicherheit, nicht ins offene Messer zu laufen. Also du brauchst eine gute Balance aus Offensive, aber auch gegen ihre offensive Qualität defensiv gut zu stehen.
Ich glaube einfach, dass Kimmich sich auch noch mehr entfalten kann, wenn er vielleicht weiß, dass ein zweikampfstarker Spieler mit einem guten Stellungsspiel hinter ihm noch ein bisschen Raum absichern kann. Ich verstehe nicht, was mit Palinha los ist.
Wie würdest du denn spielen?
Palinha, also Kimmich. Oder wenn er kann, was ich nicht glaube, nach pfeiferischem Drüsenfieber Pavlovic. Ich kenne,
aber wo hat dich Palinha überzeugt, wenn
du ihn gesehen hast? Aber in der Premier League war er nun mal einer, der vielleicht mit Ball limitiert war, aber einer der zweikampfstärksten Sechser, die da rumgelaufen sind. Und deswegen
wollte ihn Tuchel unbedingt.
Ja, ich
unbedingt
weiß, es ist schon eine Weile her, aber ich will nur den Gedanken anregen, dass das vielleicht eine Option sein könnte, um ein bisschen Stabilität reinzubekommen, gerade im Umschaltspiel.
Aber das bringt Goretzka ja auch. Er hat ja auch die Physis, die Robustheit, diese Zweikampfstärke, auch in der Luft, also offensiv wie defensiv. Also da sehe ich schon ganz klar Goretzka.
Und dann winkt Barella einmal mit der Hand und dann öffnet sich ein Spalier, wo er einen perfekten Pass reinspielen kann.
Was ja, du hast ja gerade gesagt, Palinha war mal in der Premier League ganz gut. Das reicht natürlich dann im Viertelfinale Rückspiel in der Champions League in Mailand natürlich nicht für ein Spiel von Anfang an. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde mich wundern, wenn du recht hast.
Nee, das ist keine Prognose.
Dann würde ich dich anrufen und sagen, ey, so schlecht bist du ja doch nicht.
Das ist aber nett.
Kann ich mir nicht vorstellen. Du nimmst dein Gefüge nicht auseinander. Nein, das wirst du nicht.
Aber das entscheidend.
In der perfekten Welt von Vincent Kompany hat der Gegner gar nicht den Ball. Du brauchst gar keinen Palinha, der den Ball irgendwie erobert, weil du ihn sowieso schon hast.
Ja. In der perfekten Welt von Vincent Kompany ist Palinha wahrscheinlich gar nicht im Kader, ist so mein Eindruck.
Aber übrigens,
wenn du sagst, Palinha hat Probleme mit dem Ball, also Bayern wird ja viel Ballbesitz haben, dann macht das auch keinen Sinn, oder?
Außer du hast einen Guerrero, den ich ja reingeworfen habe, und einen Kimmich neben dir, der
das sich ist ein Gesamtkonzept,
kann.
Stefan, ein gut durchdachtes Gesamtkonzept.
Gut durchdacht?
Na, wir haben ja eben darüber gesprochen.
Können wir auch diskutieren.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass sie defensiv anfällig sind. Deswegen würde
Wer ist defensiv anfällig?
Die Bayern, also haben wir hier gerade besprochen. Und gerade konteranfällig, dass es nicht viel braucht, damit die Bayern ein Gegentor kassieren. Da würde ein zweikampfstarker Sechser vielleicht gar nicht so...
Ja, dafür brauchst du ja den Goretzka und Kimmich.
Ja, ja. Aber du hältst gut dagegen gegen Stefan. Doch. Ja.
Kommen wir nicht auf einen Nenner, aber wahrscheinlich hast du recht, dass sie so spielen werden. Ich glaube auch nicht, dass
Natürlich.
Er das aufbricht. Ja. Kleine Inspiration für Herrn Kompany.
Und das Entscheidende ist ja sowieso das Mindset letztlich. Wie gehst du in so ein Spiel? Und Thomas Müller hat, glaube ich, dieses Mindset, das hat mit Wunder für ihn nichts zu tun.
wir brauchen kein Wunder, wir müssen ein Fußballspiel gewinnen. Dann sind wir schon mal sicher in der Overtime und dann kann alles passieren. Aber unser Mindset ist ganz klar, wir wollen das Spiel gewinnen und dann schauen wir, was rauskommt. Aber jetzt, dass wir unbedingt ein Wunder bräuchten, das sehe ich jetzt anders.
Ja. Ja, normal gibt es da Applaus für so tolle Aussagen von Thomas Müller, aber ich sehe Zuschauer.
Die sind offensichtlich vielleicht.
Ja, die sind immer noch beeindruckt von eurem taktischen Infight. Der übrigens, und das solltest du mitnehmen, wenn der Stefan sagt, ja, vielleicht hast du doch recht, dann ist das ist schon das maximale Lob sozusagen, was man hier kriegen kann.
Das war aber nur ein Witz.
Naja, gut. Also nach der Werbung werden wir sprechen über den BVB, aus deren Sicht dieses Spiel anschauen und auch nochmal über die Personalie Mats Hummels sprechen. Wird ja plötzlich auch gespielt. Den zurückzuholen, nur für die Club-WM. Und jetzt können Sie gewinnen, und zwar ein Knallergehalt. Ich drücke Ihnen dabei die Daumen ganz fest und verspreche Ihnen, dass wir am anderen Ende der Werbung wieder für Sie da sind. Hier beim Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Der Stahlwerk Doppelpass. Flughafen in München. Hilton mit Hajo von Hadeln und Band und unserer Runde. Und dem Fokus jetzt auf den BVB. Ja, unentschieden gespielt bei den Bayern. Ja, nach einem 2:1 Rückstand. Das Spiel noch eben auf Gleichstand gebracht. Aber trotzdem, irgendwo ist klar, es läuft alles nicht so richtig rund. Und wie kann man das für die Zukunft verbessern? Wie radikal muss ein Umbruch sein? Wir schauen rein ins Spiel aus BVB-Sicht. Philipp Strube tut das für uns.
Es gab viel zu diskutieren. So richtig zufrieden waren die Dortmunder nicht mit diesem Unentschieden. Zu Recht, denn das Remis gegen die Bayern ist ein Achtungserfolg, mehr nicht. Antons Ausgleich zum 2:2 bringt den BVB nicht näher Richtung Champions-League-Plätze. Das Best-Case-Szenario lautet sowieso seit Wochen Europa-League-Qualifikation, viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. Wie schon die gesamte Spielzeit zeigt sich der BVB auch gegen die Bayern extrem anfällig in der Abwehr. 45 Gegentore haben die Dortmunder bereits kassiert, zwei mehr als in der gesamten vergangenen Saison. Auch Kovac hat den BVB defensiv noch nicht stabilisiert. Die Frage nach der Zukunft des Trainers ist dabei genauso spannend wie die Frage nach der Zukunft einiger Spieler. Mit Karim Adeyemi und Jamie Gittens könnte der BVB im Sommer überlebensnotwendige Transfererlöse erzielen. Sogenannte Führungsspieler wie Julian Brandt oder Emre Can stehen auf dem Prüfstand. Klar ist, ein Umbruch ist unumgänglich. Nur fragen wir uns, wie radikal muss dieser ausfallen?
Was glaubst du denn, Stefan? Wie radikal muss man da ran an diesen Umbruch?
Radikal ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Ich glaube, dass es einen Umbruch geben muss. Das ist ja klar, die Spieler haben wir gerade genannt bekommen. Da musst du rangehen. Und das ist eigentlich diese Baustelle auch, ne? Dass du wirklich überlegst über die Personalie Can oder Brandt, Adeyemi, bringen die uns noch weiter? Was haben sie gebracht in dieser Saison? Und dann musst du dich hinsetzen, ehrlich sein, auch im Umgang mit den Spielern und sagen, wir trennen uns von euch. Und dann musst du halt adäquaten Ersatz bringen. Ich glaube, dass es auch notwendig sein wird. Für Dortmund sollten sie eben nicht diese direkte Qualifikation Champions League schaffen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass sie es nicht schaffen. Mhm. Ja, und dann muss der BVB schon ein neues Bild bekommen, ein neues Gesicht bekommen.
Aber es ist ja so, Brandt, Can, Süle, Groß haben Vertrag bis 26. Das heißt, ja, die müsstest du jetzt verkaufen, damit du noch was bekommst. Frage ist, gibt es einen Markt? Frage ist, wollen die Spieler oder sagen die, ich bleibe, meinen Vertrag möchte ich erfüllen? Das ist ja auch nicht so einfach immer, sozusagen von Vereinsseite zu sagen, so möchten wir es gern gestalten. Die Spielerseite hat ja auch immer noch was mitzureden.
Ja, aber ich glaube, dass der BVB da genauso arbeiten wird wie der FC Bayern, dass sie sagen, wenn ein Spieler einen laufenden Vertrag hat, dann werden wir den auch von unserer Seite logischerweise erfüllen. Das glaube ich beim BVB auch, aber alles andere müssen denn die Verantwortlichen entscheiden? Also wir können ja jetzt hier nur rumphilosophieren und spekulieren und das sollten wir nicht machen, aber es braucht ein anderes Gesicht beim BVB.
Du warst ja selbst beim BVB, ist schon ein bisschen her, deswegen kannst du vielleicht auch schon ein bisschen freier darüber sprechen. Was würdest du glauben, was wären die richtigen Maßnahmen, um, sagen wir mal, so eine Saison nicht wieder erleben zu müssen? Weil das ist ja ganz klar in allen Belangen, ja gut, Champions League, Viertelfinale, aber eigentlich ist es unter den Erwartungen des BVB.
Ja, die Diskussion, die gibt es ja jetzt nicht seit einem Jahr, seit zwei Jahren, sondern die sind ja schon so ein Stück weit länger, gibt es sie. Auch, glaube ich, nach unserer Zeit war es so ein kleiner Umbruch, der stattgefunden hat. Mhm. Hat auch nicht hundertprozentig funktioniert. Sie sind zwar ins Champions League-Finale gekommen, aber so die richtige Konstanz haben sie ja auch noch nicht gefunden. Ja, sie haben junge Spieler dazugeholt, sie haben erfahrene Spieler dazugeholt, aber wie gesagt, irgendwas ist noch da, was dem Ganzen noch ein bisschen, oder was das Ganze noch ein Stück weit hemmt. Ich kann es jetzt auch nicht so beantworten, ob es ein, zwei, drei Spieler sind, die vielleicht nicht reinpassen. Man hat mit Özcan Spieler geholt, die Mentalität haben, die über das kommen. Also man hat versucht, so alles so ein bisschen reinzubekommen. Man hat mit Adeyemi Tempo, mit Gittens so diese Unbekümmertheit. Aber trotzdem funktioniert es noch nicht so, wie man sich vorstellt.
Das ist ja ein Reizwort eigentlich, dieses Mentalitätswort, was du jetzt auch in den Mund genommen hast. Das hat euch ja immer alle, die Spieler und auch die Verantwortlichen, total gewurmt, wenn mangelnde Mentalität vorgeworfen wurde. Erklär mir das mal. Was ist das? Was war das oder was könnte das sein?
Für mich ist es vielleicht so ganz einfach runterzubrechen auf die letzten beiden Spiele. Also jetzt Barcelona, jetzt Bayern München. Wenn ich als Borussia Dortmund dann in diese Spiele gehe, um zu sagen, ich verteidige erstmal, dann erwarte ich das von allen. Dann erwarte ich das, dass ich kompakt stehe, dass ich alles reinhaue, dass ich alles, was ums eigene Tor passiert, dass ich da zu 100% da bin, dass ich alles gebe. Und wenn man sich dann so ein paar Situationen anschaut, dann in Barcelona, ja, nochmal, es sind gute Mannschaften in München, aber da fehlt mir dann so ein Stück weit, da fehlt mir dann so ein bisschen.
Haben einige Spieler einen anderen Anspruch oder eine andere Vorstellung von Fußball?
Gut, das kann sein, aber... Die wird ja jetzt nicht gebraucht. Also jetzt geht es darum, gute Ergebnisse zu holen, Saisonziele vielleicht noch zu erreichen. Und dann muss ich das mit 100% machen und erreichen halt nicht 90.
Ich habe das Thema Mentalität oftmals so kennengelernt, darüber wurde gesprochen, wenn man nicht über Qualität sprechen wollte. Da hat man dann alles so ein bisschen auf die Mentalität geschoben. Und ich glaube, die jetzige Situation ist für Borussia Dortmund so, dass sie jetzt vielleicht endlich mal über Qualität sprechen und sich da grundlegende Gedanken machen, ob die Spieler, die wir jetzt genannt haben, wirklich noch ins Konzept passen. Und Niko Kovac, der wurde ja im Beitrag auch ein bisschen in Frage gestellt. Ich habe den in München erlebt. Das ist ein harter Arbeiter, der hat sich auch hier stilisiert als jemand, der harte, ehrliche Arbeit möchte. Uli Hoeneß hat es damals sehr gelobt, aber der braucht halt eine Sommervorbereitung. Ja. Mit so einer Mannschaft, um die auch auf das Level zu bringen, das er sich vorstellt, weil er steht auf körperliche Fitness. Und da gab es ja durchaus Defizite in dieser Saison beim BVB.
Aber im Fußball ist ja Mentalität die größte Qualität.
Oh.
Aber nicht schlecht.
Was denn?
Stefan. Also ich kannte...
Da sagt man mal was Schlaues. Kriegst
du 3 Euro von mir dafür, ja. Wirklich.
Danke.
Unser Philosoph hier in der Runde.
Ja, ist doch so.
Ja.
Warum muss ich immer dafür bezahlen, wenn ich was Schlaues sage? Ja, kommst schlau daher, wirst du bestraft.
Also ich hat er erst mal direkt eingesteckt und dann gemerkt, dass es nicht so gut ankommt.
Ich kannte den Spruch nicht, aber das wird ein Evergreen. Also
ja.
Das wird in Zukunft...
3 Euro.
Wie der Ball ist
Evergreen
rund.
Wie der Ball ist rund.
Da ist genau. Doch so, Mentalität, Disziplin, darum geht es doch im Fußball.
Aber hat, oder hast du...
Ich sage nichts mehr.
Doch. Ich bezahle dich auch dafür. Siehst du schon, dass Niko Kovac in dem Bereich was verändert hat, seit er da ist, mit dieser Art, die er hier in München schon versucht hat umzusetzen, die er überall mit ehrlicher Arbeit, mit diesen Grundtugenden des Fußballs, erkennst du das in Dortmund?
Er muss ja mit dem erstmal arbeiten, er kam ja relativ spät, was er da
vorfindet.
So. Und da versucht er halt herauszufiltern und versucht im Endeffekt das Beste draus zu machen. Ich bin voll bei dir, dass er diese Vorbereitung für eine neue Saison sehr wohl braucht, um den Kader anders zu formieren, aufzustellen, sich zu trennen von dem einen oder anderen, den einen dazu zu bekommen. Ich glaube, diese Möglichkeit muss er einfach bekommen. Veränderung, was willst du denn machen? In einer sportlich schwierigen Situation kommt er. BVB steht ja schon mit dem Rücken an der Wand und versucht noch irgendetwas zu retten. Also das ist unfassbar schwierig für ihn. Ich glaube, Niko Kovac können wir erst beurteilen in einem guten halben oder dreiviertel Jahr für die Arbeit, die er angefangen hat beim BVB, aber nicht heute.
Ist denn dann Niko Kovac noch Trainer beim BVB? Ich habe das Gefühl, also klar, er hat den Vertrag auch für die nächste Saison und ich wüsste jetzt nicht, warum man mit ihm besonders unzufrieden sein müsste, aber irgendwie hat man doch trotzdem das Gefühl, also, da gibt es vielleicht andere Wünsche.
Wenn wir hier die ganze Zeit über einen Umbruch beim BVB sprechen, stellt sich halt mir vor allem die Frage, wer soll den dirigieren? Also wer soll die Verantwortung für diesen Umbruch übernehmen? Weil die es bisher gemacht haben, haben schon, wie Alex gesagt hat, diverse Umbrüche versucht und es hat nicht funktioniert. Warum sollte das jetzt beim nächsten Umbruch besser klappen? Warum sollten die Personen eine bessere Entscheidung, was die Trainerposition angeht, treffen, die Nuri Sahin vor der Saison zum Cheftrainer gemacht haben oder jetzt Niko Kovac? Und da war mein Eindruck, als Niko Kovac zum BVB kam, dass vor allem das Ziel ist, schnellstmöglich besser zu werden, Disziplin gegen den Ball, Stabilität. Und das hat ja bisher nicht geklappt. Also mir fehlen so ein bisschen die Argumente, warum sollte er denn diese Vorbereitung bekommen? Vor allem, weil es auch eine...
Kommt auch noch dazu, ja? Also eine ganz normale Vorbereitung wird es nicht für den BVB.
Es werden da auch sehr viele Spiele stattfinden, das stimmt. Also ich sehe halt die Argumente noch nicht so wirklich auf der Seite von Niko Kovac. Vor allem muss man ja bedenken, bei seinen bisherigen Stationen kam sein Stil ja auch nicht immer gut an. Also was in Monaco da hinter den Kulissen rumging, was den Spiel oder den Trainingsstil angeht, da musst du auch die richtigen Spieler dafür haben, die halt auch dann sich dann 100% bei jedem Training verausgaben wollen.
Ja, wenn es darum geht, den
Umbruch. Aber das ist ja Grundvoraussetzung.
Naja, also ich meine diese harten Arbeiter, die wirklich auch Bock haben, so richtig Niko Kovac-Style.
Aber wenn du da oben spielst, solltest du schon hart arbeiten können.
Sollte, ja.
Also ich finde schon, dass sich vor allem die Spieler hinterfragen sollten, weil du gesagt hast, ja, wer dirigiert diesen Umbruch? Also man muss schon so ehrlich sein, hat denn irgendjemand vor der Saison die Transfers von Waldemar Anton und von Guirassy ernsthaft kritisiert? Hat da irgendein Experte gesagt?
Nein.
Das sind aber miese Transfers. Wie kann man aber denn sowas
machen? Aber ich finde, die beiden sind auch nicht gerade... Also ich finde, ein Großteil der Neuzugänge sind nicht der Grund dafür, dass der BVB da steht, wo sie jetzt stehen. Das sind eher einige, die schon vorher da waren. In meinen Augen.
Da klatschen nicht nur die Dortmunder. Aber ja.
Aber es kann ja nicht sein, dass wir jetzt schon wieder in Dortmund über den Trainer sprechen. Also wir haben jetzt ja wie viel, wann wart ihr da, danach war
Sahin.
Bitte?
Terzic.
Zweimal dann Sahin, jetzt Kovac und Niko Kovac.
Alfred, bitte? Ganz kurz, aber apropos Terzic, der saß gestern plötzlich saß auch auf der Tribüne. Was ist das eigentlich für ein Zeichen?
Der ist, glaube ich, Fan.
Ach, das.
Und der
das
ist Fan.
Das reicht ja als
Dortmund. Dortmund haben ja jahrelang, so, ich habe das ja mal als Stallgeruch bezeichnet. Sie haben immer nur Leute geholt, die Stallgeruch haben. Und
hast du nicht auch behauptet, wieder, das müffelt dann irgendwann?
Habe ich gesagt, kann müffeln dann. Ja, okay. Ja. Also, nein, ich glaube, dass wir bei Dortmund oder dass Dortmund mal. Und sie haben ja auch, da gebe ich dir auch recht, gut eingekauft. Haben zumindest wir alle geglaubt. Aber. Wenn ich so einen Julian Brandt sehe, das ist also wirklich ein guter Fußballer. Der scheint auch ein vernünftiger, du kennst ihn besser, ein vernünftiger Junge zu sein.
Ja.
Wieso spielt der seit Monaten so schlecht? Also dem kann man nur noch empfehlen zu sagen, wechsel den Verein und mach nochmal irgendwo einen neuen Anfang. Also da sind ein paar, die schleppen so viel Altlasten mit sich rum. Auch Emre Can war ja nie unumstritten. Also sie haben nie 11 auf den Platz geschickt, wo man gesagt hat, die 11, die bringen es jetzt. Da waren immer 2, 3 dabei und da sind dann eben 2, 3 zu viel, die Leistung nicht gebracht haben. Und Stefan hat vorhin schön gesagt, du brauchst auch einen auf dem Platz, der coacht. Und den sehe ich bei Borussia Dortmund überhaupt nicht. Also der Julian Brandt hat die 10, das bedeutet ja was, aber diesem Anspruch wird er überhaupt nicht gerecht. Wenn Umbruch, müsste der BVB, glaube ich, da ansetzen, diese Altlasten loszuwerden und mal einen zu holen, der wirklich so wie Stefan früher mit der 10 wirklich was anzufangen weiß.
Alex, du hast so ein bisschen genickt, lass als er gesagt hat, wer coacht jetzt eigentlich?
Lass mal klatschen.
Mein Bein. Es war gut. Gottes Willen, jetzt, das tut mir wirklich leid.
Ja, danke. Ja.
ist das ein Manko dieser Mannschaft, dass dann niemand so richtig der Coach, der verlängerte Arm der Coaches auf dem Feld ist?
Genau, der so richtig. Also nochmal, das sind alles herausragende Fußballer. Emre, Jule, wenn du die siehst im Training, gerade Jule, ja, super Technik. Aber wenn du die 10 anziehst, ist es nicht gleichzusetzen, dass du dann direkt was sagst. Also das musst du ja auch in dir haben. Ja? Also das lernst du dann nicht mit einem Zehner oder kriegst dazu geschenkt, sondern das bist du. Ja? Du bist das auf dem Platz und das ist der Jule vielleicht nicht. Und das geht vielleicht auch im BVB so ein Stück weit ab. Jemanden zu haben, der egal in welcher Situation, in der guten, in der schlechten, die Mannschaft vorantreibt. Und wie gesagt, weil wir über Mentalität, Qualität und wenn ich mir das letzte Spiel anschaue, Barcelona gegen Dortmund, die letzten 5 Minuten, 10 Minuten, wie Rafinha, wie Lewandowski, wie die angelaufen sind, also wie die ins Pressing gegangen sind, also die führen 4-0. Klar, das macht natürlich auch was, aber die müssten das vielleicht auch nicht, aber die machen es trotzdem. Und das ist das für mich, zu tun, zu machen, 90 Minuten, da geht es nicht um inhaltliche Dinge, sondern einfach zu arbeiten am Feld. Einfach zu arbeiten am Feld.
Ich habe... Stefan, halt den Gedanken ganz kurz, weil Katharina steht schon die ganze Zeit. Viele Schattierungen von Gelb und Grüntönen, die ich derzeit sehe bei euch.
Ja, absolut.
Mit einem BVB-Fan, der auch, glaube ich, sehr interessiert zugehört hat und vielleicht aber aus der Fanperspektive, aus der Anhängerperspektive noch ganz andere Impulse hat. Katharina, gerne.
Ich habe da bei Benny, der aus Mainz kommt, in Mainz wohnt und ganz offensichtlich Dortmund-Fan ist und natürlich auch gestern beim Spiel war, ein Nicken vernommen und eine Zustimmung, als es eben gerade um Julian Brandt ging und der Nahelegung, dass es möglicherweise an der Zeit wäre, dann einen Wechsel zu vollziehen. Wie siehst du das denn?
Ja, muss es halt leider sagen, Julian Brandt ist wirklich seit Wochen auf einem Niveau, was uns einfach nicht auf ein nächstes Level bringt. Und es wurde ja die Tore wurden ja nochmal gezeigt. Also beide Gegentore sieht halt Brandt sinnbildlich für das, was er die letzten Wochen macht. Der, da kriegt ja so eine Krawatte als Fan, wenn der... Da muss er halt im Knabri her, da muss er halt einmal ran, da muss er runter und dann fällt vielleicht das zweite Tor nicht. Und wir hätten jetzt 3 Punkte gut gebrauchen können. Natürlich viele Faktoren, aber ja, tut mir leid, Jule, aber das ist leider sehr, sehr schlecht die letzten Wochen.
Wie sieht es beim Kapitän aus? Emre Can, auch immer wieder eine sehr umstrittene Personalie. Geht er genügend voran als jemand, der die Binde trägt oder wünscht man sich da als Fan was anderes? Wie stehst du dazu?
Can ist ein Spieler, der eine Persönlichkeit hat, eine Ausstrahlung hat, aber das ist halt da bei ihm, wo ich sage, da fehlt Qualität. Also das ist kein Spieler, wenn es mal 17:30 in Heidenheim, Nieselregen, 6 Grad, keiner hat Bock, dass da mal jemand kommt und einfach mal so einen Impuls setzt. Das ist das, was mir so ein bisschen fehlt.
Das Schöne ist, wir haben im Vorfeld ja eben gerade auch schon mal gesprochen und kurz geguckt, ob wir dieses Interview hier führen wollen. Da hat er schon gesagt, ich weiß nicht so genau, ob ich das machen kann. Ich weiß nicht, ob ich so offen sprechen darf wie zu Hause. Also ich brauche, glaube ich, nicht die Frage nach hier hinten stellen, ob das jetzt wirklich macht. Also erstmal sehr, sehr schön. Wir hatten auch das Bild eben gerade gesehen von Terzic, dass er gestern auch das Spiel besucht hat. Niko Kovac, möchte man den als Fan auch in der kommenden Saison dann an der Seitenlinie sehen?
Also du konkret? Ja, also das ist das, was eigentlich schon in die letzten Jahre diskutiert wird. Ich finde, das Problem steht nicht an der Seitenlinie. Es sind halt Spieler wie Brandt, Can, die einfach den Kader nicht verbessern und auch vielleicht, was uns auch Titel gekostet hat. Letzter Spieltag in Mainz, erinnere ich mich nur ungern zurück, Champions League Finale. Da hat einfach diese Qualität gefehlt, um zu sagen, ja, da hole ich mal einen Vinicius Junior raus. Also das klappt dann einfach nicht in so ganz großen Spielen. Deswegen aber, dass Terzic wieder im Stadion war, das freut mich natürlich. Ist natürlich schon ein sehr, aus Dortmunder Sicht, ein sehr feiner Kerl und auch viel zu verdanken. Aber ich glaube, das Problem ist eher im Kader.
Und nicht bei den Neuzugängen, auch wenn ich das jetzt nochmal
abschließen kann. Ich glaube, wir schaffen es nicht, den Kader zu verbessern in der Transferperiode. Muss man leider so sagen. Auch ein Matcher für sehr viel Geld geholt. Aber der Outcome ist einfach meiner Meinung nach zu wenig.
Benni, danke für diese klare Meinung. Sehr gerne. eine Bereicherung für die Runde. Vielen Dank. Großen Applaus für ihn nochmal. Dankeschön.
Ja. Stefan, aber du hattest einen Gedanken.
Ja, ich habe, weil Niko Kovac ja diskutiert wird, ich habe schon den Eindruck, dass er diesen Umbruch, den wir ja alle fordern, schon so ein bisschen vorbereitet, rein kommunikativ. Also er war ja am Anfang seiner Amtszeit in Dortmund, da hat er ja die Leute in Watte gepackt. Da hat er Julian Brandt dann mit Musiala und Wirtz verglichen, ist dafür ein bisschen ausgelacht und verspottet worden. Und das macht er jetzt eben nicht mehr. Also er fängt jetzt schon an, dass er die Leute ein bisschen kritischer, auch öffentlich kritischer sieht. Und das wäre eigentlich genau dann der richtige Mann, der das dann auch wirklich durchzieht, glaubwürdig ist, die Spieler kennt und dann mit einer Sommervorbereitung einen Neustart starten kann. Die Frage ist, ob die Dortmunder Fans wirklich so einen Fußball wollen, den Niko Kovac bietet.
Ja, das hätten wir jetzt ihn noch mal fragen können, aber wir machen jetzt da trotzdem...
Kann er uns nachher sagen.
Wir wollen auch gleich noch mal ein bisschen sprechen über einen Gedanken, Mats Hummels zurückzuholen von der Roma. Nur für die Club-WM. Ist das eigentlich sinnvoll? Wäre das sinnvoll für Mats Hummels? Und wir sprechen über Florian Wirtz. Wir hatten ja die Frage der Woche gestellt. Sollen die Bayern in die Kreditabteilung und sagen, all in für diesen Traum von Uli Hoeneß, Florian Wirtz, Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, der beste Spieler Deutschlands zum FC Bayern zu holen. Wir sprechen nach der Pause darüber. Hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Nächste Runde hier aus München. Und wir wollen uns mit einem Gedanken befassen, der so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, nämlich einer möglichen Rückkehr von Mats Hummels nach Dortmund für eine beschränkte Zeit, nämlich für die Club-WM. Würde das echt Sinn machen?
So schnell kann's gehen. Mats Hummels im vergangenen Sommer noch emotional beim BVB verabschiedet. Nun steht eine mögliche Rückkehr der BVB-Legende im Raum, aber nur für eine begrenzte Zeit. Dortmund könnte Hummels für die Club-WM verpflichten. Möglich wäre ein solches Szenario. Anfang Juni gibt es für alle Teilnehmer ein zusätzliches Transferfenster. Die Vorstellung, Hummels nochmal im BVB-Dress zu sehen, hätte aus fußballromantischer Sicht sicherlich Charme. Und sportlich könnte der 36-Jährige den Schwarz-Gelben auch weiterhelfen. Mentalität, Erfahrung, Führungsqualitäten – für das alles steht der Weltmeister von 2014. Aber bringt das mögliche Kurz-Comeback die BVB-Bosse in Erklärungsnot? Sie müssten sich eingestehen, der Kader ist nicht breit genug. Vor allem nach dem Ausfall von Nico Schlotterbeck. Wir fragen uns daher, wäre die Hummels-Rückkehr ein cleverer Schachzug vom BVB?
Alfred, hättest du für dich da eine Antwort? Ist das was du dir vorstellen kannst?
Ich kann mir ja vieles vorstellen, aber wenn ich BVB war, würde ich es nicht machen, also auf keinen Fall. Also ich finde es zum einen, wurde ja gerade gesagt, ist das ja für die Mannschaft, die da hinfährt zur WM, ist das ja fast eine Ohrfeige. Und das Zweite ist ja auch, wenn der BVB die Probleme hat, über die wir gerade gesprochen sind, dann kann ja die Club-WM auch dazu dienen, daran zu arbeiten. Also das fände ich jetzt...
Ist das vergleichbar mit Müller? Da hat man ja auch jetzt gesagt, wir verlängern den Vertrag
Müller ist für die WM. Ist ja unter Vertrag und da werden noch ein paar Wochen drangehängt. Aber ihn zurückzuholen... Und jetzt war ja seine Performance bei AS Rom ja auch nicht so, dass ich sage, der muss da jetzt spielen. Also ich würde es nicht tun. Bei allem Respekt vor Mats Hummels. Also ich schätze ihn sehr, aber das würde ich nicht. Ja.
Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass der BVB auf jeden Fall zumindest auf dieser Position noch was machen sollte. Ob das jetzt Mats Hummels sein muss, wie schon gesagt wurde, aus fußballromantischer Sicht natürlich ein schönes Narrativ. Aber dieser Kader wurde ja gebaut für eine Viererkette, was auch die Innenverteidigeranzahl angeht. Jetzt hat man einen Trainer, der vermehrt Dreierkette spielt mit drei Innenverteidigern. Emre Can, der das, finde ich, ganz gut auf dieser Position macht, aber jetzt verletzt sich Schlotterbeck. Du hast einfach zu wenig Leute, um dann in so einer ganzen Club-WM mit Dreierkette spielen zu können. Deswegen, ich glaube schon, dass man da durch diese Möglichkeit oder die Möglichkeit hat, da was zu tun, sollte man die auch wahrnehmen. Mats Hummels wäre halt die schönste Story im Großen und Ganzen, aber ich finde, der BVB muss da in der Innenverteidigung nachlegen.
Würdest du es denn machen, wenn der BVB auf Mats Hummels zugeht, würdest du als Mats Hummels sagen, ja klar, warum nicht, Club-WM? Oder würdest du sagen...
Ich glaube schon, dass er Interesse hätte. Ich würde es aber von Vereinsseite auch nicht machen, weil wir reden hier seit was halbe Stunde über einen Umbruch und Neuaufstellung für die neue Saison. Dann macht das keinen Sinn. Dann gib lieber denen, die hinten dran sind oder jungen Spielern, die Möglichkeiten, sich zu präsentieren bei der Club-WM für die neue Saison. Das wäre meine Lösung in diesem Fall.
Die Gegner bei der Club-WM in der Gruppenphase: Mamelodi Sundowner, glaube ich, aus Südafrika, Fluminense Brasilien und Ulsan Südkorea. Jetzt auch nicht so, dass man sagt, also wenn da der Mats Hummels nicht dabei ist, dann ist der BVB chancenlos. Und auch für Mats hätte ich das Gefühl, ist das dann der große Abschied vom BVB nochmal irgendwie? Also ich irgendwie, also in mir sträubt sich irgendwas, ich kann es gar nicht so richtig sagen bei dem Gedanken.
Also die Bayern haben es bei der Club-WM eindeutig schwerer. Ich persönlich fände es eine tolle Geschichte, du hast es schon angesprochen, aber natürlich kämen die Bosse in Erklärungsnot. Sie würden sich eingestehen, wir sind bewusst mit einem kleinen Kader in die Saison gegangen, jetzt reicht es dann doch nicht. Und das ist auch ein interessanter Punkt, den du genannt hast, der Abschied war doch jetzt so schön, vor der gelben Wand. Da war jeder gerührt und wenn die aber bei der Club-WM ausscheiden, dann steht er irgendwo am Flughafen in den USA, Sache ist erledigt und so will doch keiner seine Karriere bei seiner großen Liebe beenden. Ich dachte erst, es gibt ein Problem mit Niko Kovac, mit dem hat er sich in München nicht gut verstanden, da war das Verhältnis eher angespannt.
Aber die Äußerungen von Niko Kovac klangen nicht
genau. so. Genau, und jetzt gab es eben die Aussagen von Niko Kovac, der gesagt hat, gar nicht so schlimm gewesen damals in München. Er könnte sich's vorstellen, also eine spannende Sache, aus romantischer Sicht ja, aber kommunikativ wird das für die BVB-Bosse dann schon ein dickes Brett.
Ist denn Mats Hummels nicht einer, der, wenn du ihn dann holst, auch für so ein Turnier, wo man sich dann ähnliche Gedanken machen muss, wie vielleicht Julian Nagelsmann, der gesagt hat, ja, jeder muss ja so seine Rolle haben. Ich sehe eben Mats in der Nationalmannschaft nicht als einen, der von der Bank kommt, der irgendwie sozusagen in der zweiten Reihe steht, sondern einen, der muss entweder spielen oder du lässt es. Wie siehst du das denn?
Ja, wenn er sowas macht, wenn er die Entscheidung trifft, da mitzumachen, dann hat er für sich, glaube ich, auch den Anspruch, von Anfang an zu spielen, nicht von der Bank zu kommen. Er hat viel Erfahrung, er hat viel erlebt in seiner Karriere, aber ich sehe es eher auch wie Effe. Also auch der BVB muss ja Nachwuchsspieler haben in der U23, die man da auch die Plattform geben kann, sich zu entwickeln, sich zu zeigen. Nichts gegen die Gegner, die sie haben. Ich glaube auch, dass man trotzdem viel Qualität dann in der Mannschaft hat. Ich bin sehr gespannt, aber ich wäre dann eher so bei einem jungen Spieler, der auch, also ich glaube schon, dass die Jungs in der U23 oder die dran sind, also Qualität haben.
Filippo Manet ist auf jeden Fall ein Spieler, wo ich auch begrüßen würde, wenn der da mal ein bisschen zügiger rangeführt wird beispielsweise. Deswegen, grundsätzlich wäre es schon gut, den Umbruch so voranzutreiben. Aber ich finde halt, dass es da eine Personalie einfach mehr braucht, um diese Dreierkette zu füllen.
Und vielleicht muss der BVB auch erstmal definieren, wie er diese Club-WM überhaupt angehen möchte. Es gibt Vereine, die sehen das als bessere PR-Tour. Es gibt aber auch Vereine wie die Bayern, die klipp und
klar sagen,
wir wollen das gewinnen, wir brauchen auch das Geld. Werden wir gleich nachher dazu kommen. Vielleicht muss der BVB erstmal definieren, was wollen wir da eigentlich und dann die Entscheidung über Mats Hummels treffen.
Und vielleicht muss der BVB auch mal überlegen, können wir uns vorstellen und wenn dann wo, dass wir Mats Hummels nach seiner Fußballerkarriere irgendwie einbauen in den Verein. Auch da könnte es ja, wie bei Thomas Müller, diesen Wunsch geben, diese Persönlichkeit an den Verein zu binden. Und wenn man das so als Gesamtkonzept sehen würde, dann würde es mir schon wieder besser gefallen. Ja?
Schön wie für dich.
Ja, also siehst du das ähnlich oder?
Wir reden doch viel über diesen Umbruch beim BVB und er muss jetzt weiter forciert werden, angeschoben werden. Das bietet sich doch jetzt an. Dann blockiere ich doch nicht eine Position oder mehrere oder verschiedene Positionen durch die Personalie Mats Hummels, sondern öffne für die Jungen dann diese Möglichkeit zu sagen, das ist die Plattform, wo ihr euch präsentieren könnt. Also das wäre ja eigentlich kontraproduktiv zu dem, was eigentlich anliegt beim BVB im Hinblick auf die neue Saison.
Ja, und so ähnlich hat sich Sebastian Kehl ja auch geäußert gestern, gesagt, ja, wir haben Kontakt, aber einfach, weil wir Mitspieler waren, weil wir uns mögen, aber sonst haben wir gerade andere Themen. Aber wir werden es weiter verfolgen und beobachten, ob das noch was wird, ob diese romantische, diese fußballromantische Geschichte noch wahr wird. Jetzt gibt es nochmal Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann sind wir gleich nochmal zurück und gucken auf eine Tabellenregion, in der sich ja der BVB auch befindet, die unglaublich eng ist. Diese ganzen Vereine, die da um den europäischen Wettbewerb kämpfen, und da sind manche dabei, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel der FC Augsburg, der im Kalenderjahr 25 echt richtig stark performt. Das und ein bisschen mehr nach diesen Hinweisen von unserem Sportwettpartner. Dankeschön und herzlich willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Ich habe gesagt, der FC Augsburg schreibt eine beeindruckende Geschichte, zumindest in diesem Kalenderjahr 25. Katharina, du hast die Zahlen und die Tore auch. Ne?
Er hat nämlich in der Rückrunde einen Rekord eingestellt. Auswärts sind sie richtig gut unterwegs, haben in 2025 auf fremdem Geläuf noch nichts verloren. Und so auch gestern gegen den VfL Bochum. Wir gucken uns das zusammen auch tabellarisch dann am besten nochmal an. Wir sehen es nämlich da, Bayern und Leverkusen, das sind die einzigen beiden Mannschaften, die, was eben genau das angeht, besser sind als die Augsburger, als die Fuggerstädter. Das ist die Jahrestabelle 2025. Also das muss man auch erstmal schaffen, so ein bisschen unterm Radar. Aber genau deswegen wollen wir es eben hier an dieser Stelle auch nochmal präsentieren und gucken, wie gesagt, nochmal auf das Spiel gegen Bochum in Unterzahl. Wir befinden uns kurz vor Ende des Spiels, 90. Spielminute, und dann ist es Kümmer, da das 2:1 da erzielt, also auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ich will ja nicht von Glück reden, weil irgendwie haben sie es ja dann auch erzwungen. Ne? Wie sagt man so schön, immer Glück ist dann auch Können? Ich glaube, die 3 € müssen wir dann gleich einschmeißen. Aber wir wollen, wie gesagt, hier herausstellen, das ist definitiv dann auch Können, was die Augsburger da an den Tag legen. 8 ungeschlagene Auswärtsspiele seit Jahresbeginn. In der regulären Tabelle sind sie ja nur 3 Punkte auf Europa zurück. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, nachdem sie jetzt insgesamt mehr Punkte und mehr Siege als in der gesamten letzten Saison schon eingefahren haben. Was ist drin in dieser Saison noch für den FCA?
Und irgendwie alles, oder nicht ganz alles, aber viel. Und es kann auch nichts sein, weil das so wahnsinnig eng ist in dieser Tabellenregion. Wir können ja noch mal die Tabelle einblenden. Jetzt nicht die Jahrestabelle von Augsburg, die hast du ja schon gezeigt, Katharina, die ist sehr eindrucksvoll. Aber das ist die Tabelle. Also wenn wir da drauf schauen, Stefan, da sind so viele Vereine, eben Augsburg, Dortmund, Gladbach, Freiburg, Mainz, RB, sogar hoch bis zur Eintracht. Da müssen wir natürlich abwarten, ob die heute noch punkten. Aber Wahnsinn, was da alles ist. Wem traust du es am ehesten zu, mal über den Strich zu kommen?
Also erstaunlich ist ja bei
6 und besser.
Bei dieser Tabelle, dass 2 Jahre negatives Torverhältnis haben, ja. Freiburg und Augsburg, und spielen trotzdem um Europa mit.
Ja.
Das ist sehr, sehr untypisch. Wir haben viel über Mainz geredet, die jetzt gerade so eine Schwächeperiode haben. Ich glaube, die letzten 4 Spiele nicht gewonnen. Hm. Und dann kann das auch ganz schnell gehen. Ja, oben ist eh klar. So, Frankfurt bin ich mir auch ziemlich sicher. Und dann ist es ein Kampf mit ja, die dahinter sind. Ich sage hier jetzt nicht irgendwas Großes oder Erstaunliches. Alle haben die Möglichkeit. Boah, das wird bis zum letzten Spieltag offen sein.
Aber da kommt es ja dann so oft auf so direkte Duelle an.
Ne? Ja, oder das Torverhältnis.
Du hast ja, wir haben heute auch noch eins, ne? Stuttgart-Werder.
Frankfurt-Heidenheim.
Ja, die, also da tut sich schon noch eine Menge. Aber ist der FC Augsburg, den man ja so als Attribut eigentlich aufklebt, okay, die steigen nie ab, aber mehr ist es auch nicht. Ist es dieses Jahr mal wieder so ein Jahr, Sie waren ja schon mal europäisch, wo Sie das schaffen können?
Also schaffen können natürlich auf jeden Fall.
Aber du glaubst diese Tabelle, da nicht dran, ne?
Diese Tabelle ist quasi, da kannst du keine Prognose treffen aktuell, weil auch Frankfurt schwächelt. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt noch aus den europäischen Plätzen komplett rausfallen, aber auch da könnte es noch mal eng werden. Augsburg, ich bin grundsätzlich kein großer Fan von so ultra-defensiv geprägtem Fußball und umso mehr ein Freund von Statistiken. Und es gibt keine Mannschaft in der Bundesliga, die weniger Expected Goals generiert hat, also qualitativ hochwertige Chancen wie Augsburg, hinter allen anderen ein gutes Stück zurück. Und das ist in meinen Augen nichts, womit du konstant genug Erfolg haben kannst, um unter den Top 6 der Bundesliga zu landen. Es gibt immer wieder ein paar Ausreißer. Union Berlin vor ein paar Jahren, die haben das geschafft, mit so einer krassen Overperformance in Sachen Punkten da reinzukommen. Ich glaube da aktuell bei Augsburg noch nicht dran. Dafür sind sie für mich offensiv nicht gut genug. Defensiv sind sie eine der besten Mannschaften der Bundesliga, ganz klar. Aber ich glaube, da kann man viel auf die Punkte gucken, aber da sind ja auch noch Mannschaften dazwischen, die ja auch immer punkten können. Ich glaube, da
das ist das Problem von Dortmund auch. Die müssen ja nicht nur Punkte aufholen, sondern eben diese anderen Mannschaften, die dazwischen auch noch punkten. Also, mich ganz kurz, eine Sache interessiert mich. Diese Mannschaften wie Augsburg, die vor allem gegen den Ball spielen, die eigentlich gar nicht so sehr auf eine Idee mit dem Ball setzen, sondern gegen den Ball. Wie unangenehm ist es, gegen die zu spielen? Weil das sagt ja jeder, der in Augsburg antreten muss oder gegen Augsburg antreten muss. Es macht einfach keinen Spaß.
Ja, bis vor kurzem war es ja immer so, ja, es gesagt wurde, laufen und rennen können alle. Ja. Aber ich glaube auch solche Mannschaften und auch Mainz, Bochum, Augsburg, all diese Mannschaften sind extrem unangenehm zu spielen, weil sie haben Qualität. Sie haben Qualität jetzt vielleicht nicht im Fußballspiel, aber bei ihnen ist die Qualität eine andere. Bei ihnen ist die Qualität jetzt nicht von hinten durch zu kombinieren, sondern sie spielen halt einen langen Ball und gehen halt auf erste, zweite Bälle und versuchen dort in ihre Situation zu kommen. Aber was sie halt extrem machen, sie verteidigen halt gemeinsam. Sie laufen fleißig zurück. Es ist echt schwierig gegen diese Mannschaften noch zu Umschaltsituationen. Die musst du halt dann auch im Tempo ausspielen, weil ansonsten stehen die halt wieder kompakt. Und dann wird es wieder schwer, die zu bespielen. Und dann ist es meistens so, dass auch diese Mannschaften Umschaltspieler haben und ihrerseits natürlich dann auch wieder die ein oder andere Möglichkeiten über Konterfußball haben. Also das ist schon... Du musst dir schon gerne deine Gedanken machen und es ist jetzt nicht so mal im Vorbeigehen, dass du sagst, okay, die drei Punkte haben wir ja dieses Jahr auch erlebt, ja, dass du die einplanen kannst, sondern du musst dir da auch gegen solche Mannschaften Gedanken machen.
Ich habe schon gemerkt, du willst ja, dass wir uns festlegen und das tue ich jetzt. Ich sage, Augsburg schafft es in die Europa League und das vor allem, weil the trend is your friend.
Oh.
Und Moment, weil die,
weil
die defensive Spielweise kritisiert wurde.
Ja.
Wer gewinnt, hat recht.
Ja, da sind wir fast sechs.
Ja, nicht nur fast, machen wir jetzt einfach.
Okay. Haust ja die Dinger raus hier.
Ja, wirklich, haut er die Dinger raus.
Ja. Dann machen wir noch eine Wette.
Echt? Wie ein Mönch. Wetten müssen nicht in den Werbepausen, sondern...
Ja, also die Augsburger haben ja auch die Ruhe. Da gibt es Pressekonferenzen, da sitzen nur zwei Journalisten. Von dem her, das Voll. Sind perfekte Voraussetzungen.
Doch so viel.
Ja,
und du bist einer von den beiden, oder?
Ich sitze meistens in München, da sind ein bisschen mehr, aber es sind perfekte Voraussetzungen, dass du in die Europa League gehst.
Ja, aber also...
Die Wette hier.
Ja.
Dann machen wir hier.
Das machen wir,
Augsburg schafft es in die Europa League.
Ja, ich sag nein.
Gut. Ja, und um was?
Einsatz müssen wir noch gucken.
Vielleicht das Essen.
Ja. Essen. Wir wollen Sana. Alle was davon.
Ja, haben wir noch eine Werbung, dann überlegen wir uns das und dann verkünden wir es.
Ja, okay, jetzt. Wir haben jetzt eine Werbung, wir sprechen gleich über Flo Wirtz.
Als hätte ich es gewusst.
Und über seine Zukunft. Ist sie in Leverkusen, ist sie bei den Bayern. Sein Vater, Hans Wirtz, ist der Berater. Gestern waren die Eltern auch auf der Tribüne. Florian ist ja wieder eingewechselt worden. Aber hat nicht geholfen, wirklich. Es war 0-0 am Ende gegen Union Berlin. Leverkusen hätte näher rankommen können an die Bayern. Da haben wir die Eltern, der Vater führt die Gespräche. Es ist auch ohne Frage so, dass auch Kontakt zu Uli Hoeneß schon da war. Hoeneß sagt, wir möchten den Florian Wirtz haben. Karl-Heinz Rummenigge hat Ähnliches gesagt. Ist das realistisch und welche Gelder müssen die Bayern da aufnehmen? Reicht das Festgeldkonto noch? Muss man sich Sorgen machen um die Bayern, um die Solidität in Zukunft? All das nach einer kurzen Pause und der unglaublich spannende Wetteinsatz zwischen euch beiden. Wir sind gespannt, bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Mario von Arnold und Ben. So, habt ihr euch jetzt irgendwie geeinigt?
Ja, also vorab gesagt, das klang natürlich jetzt so, als würde ich Augsburg nicht schätzen und habe da mich lustig gemacht über Pressekonferenzen dort. Also erstens ist es nicht oft vorgekommen, dass da nur zwei Menschen saßen. Und zweitens glaube ich ja an Sie.
Ja.
Und Alfred, Gott sei Dank, aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit steilen Thesen und Wetteinsätzen, hat vorgeschlagen, und das werde ich auch machen, wenn es Augsburg nicht europäisch schafft, so wie ich vorher gesagt habe, dann werde ich in der kommenden Saison drei Pressekonferenzen in Augsburg besuchen. Und
aber das ist doch keine Strafe.
Nee. Ja, also allein die Autofahrt ist nicht immer angenehm. Ja. Warst du schon mal auf der A8?
Ja, doch.
Das ist
ich bin die meistens von der anderen Richtung gefahren.
Umgekehrt werde ich, wenn ich gewinne, werde ich nach Berlin eingeladen, zur Hertha. Da ist auch die Frage, ob das jetzt so angenehm ist.
Ah, doch, das ist ein tolles Stadionerlebnis. Die Stimmung ist immer gut.
Okay.
Und dann machen wir noch Berlin unsicher auf meine Kosten.
Okay.
Also, Netz ist Hemd einpacken ist cool. Fürs Bergheim.
Jetzt werden wir langsam auch hellhörig. Ne?
Ja, aber wir haben ja nichts davon. Nee. Was ist mit uns? Sind wir dann eingeladen? Ja,
du kannst mit auf die Pressekonferenz.
Ja, genau.
Ich
bin auf der
Pressekonferenz. Dann sind ja vier Leute da, ist das Ding ja ausverkauft.
So. Also das Thema Wette haben wir jetzt geregelt. Danke, Alfred, für deine Expertise auf dem Bereich. Jetzt sprechen wir über Florian Wirtz und gucken uns das an. Er ist endlich wieder zurück und er ist das Sehnsuchtsziel vieler beim FC Bayern München.
Wo wirbelt Florian Wirtz in der nächsten Saison? In Leverkusen, in München oder im Ausland? Sein direktes Umfeld und er selbst halten sich bei dem Thema ziemlich bedeckt. Man darf aber vermuten, Leverkusen möchte Wirtz halten und Bayern will ihn holen. Die Frage ist nur, wann? Gespräche mit Wirtz' Vater soll es schon gegeben haben, obwohl der FC Bayern laut Uli Hoeneß zurzeit nicht so richtig flüssig ist. Von unserem Festgeldkonto ist nicht mehr viel da. Wirtz würde vermutlich 100 Millionen plus X kosten. Auffällig? Seinen Vertrag in Leverkusen hat er jedenfalls noch nicht verlängert. Das macht einen Abgang schon im Sommer wahrscheinlicher. Auch Xavi Alonsos Zukunft in Leverkusen ist unklar. Angeblich will ihn Real Madrid. Vielleicht eine Personalie mit Folgen. Denn wenn Alonso geht, ist Wirtz kaum noch zu halten.
Und das ist ja durchaus möglich. Real wird möglicherweise oder wahrscheinlich aus der Champions League ausscheiden. In der Meisterschaft sind sie auch nicht vorne. Vielleicht ist dann Ancelotti bald weg. Aber lass uns bei Wirtz bleiben. Du hast mir gerade in der Pause gesagt, der ist so gut. Das müssen sie eigentlich machen. Müsstest du eigentlich. Aber was ist an ihm für dich so gut, dass man vielleicht über Schmerzgrenzen hinweggehen müsste?
Ja, eigentlich will ich mich gar nicht beteiligen über Spekulationen, wo er hingeht, sondern einfach nur.
Dann sprich über seine Qualität.
Mal über die Qualität. Wir haben es ja zweimal miterleben dürfen und ich habe es immer aus der Entfernung so ein bisschen verfolgt und war schon begeistert so von ihm. Aber wenn du den dann siehst, wie der sich bewegt, wie Erwachsenen teilweise auch und wie in Leverkusen, wie in die suchen auch die Spieler. Also nochmal, die haben ja andere Spieler auch mit viel Qualität am Platz, aber trotzdem ist der oder ist Florian der immer wieder gesucht wird, der immer wieder angespielt wird. Du kannst unsere Spieler, du kannst sie darauf hinweisen, ja, was er macht, was er tut, was seine Qualitäten sind, aber du wirst es trotzdem nicht verteidigen können. Weil er macht ja dann was anderes. Mhm. Also der hat dann auch auf alles irgendwo eine Antwort und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, was so die nächsten ein, zwei Jahre passiert. Ich kann nur sagen, die dann ihn kriegen, Hut ab, also viel Spaß.
Es ist ja so, er hat Vertrag bis 27 bei Bayern 04 Leverkusen. Also es gibt jetzt noch keinen Druck für Bayer, ihn abzugeben. Aber er hat nicht verlängert und der Verein würde gerne mit ihm verlängern. Stefan, wie siehst du die Situation und diese Äußerungen von Hoeneß, von Rummenigge? Wie heiß sind die Bayern, das schon diesen Sommer zu ziehen, diese Aktie Wirtz? Und wenn du da viel Geld reinlegst, das ist ja nicht weg. Weil also normalerweise steigt die Aktie ja vielleicht noch, wenn man seine Karriere anguckt und sein Alter.
Wenn die Möglichkeit besteht, dann wird Bayern München natürlich und logischerweise alles versuchen. Die Gespräche gab es ja schon zu Genüge zwischen Uli Hoeneß und dem Papa von Florian Wirtz. Das wissen wir ja. Ich würde ihn raten, noch ein Jahr bei Bayer Leverkusen zu bleiben. Und dann entweder Real Madrid oder Manchester City.
Warum?
Du hast die Bayern vergessen.
Warum nicht Bayern?
Bayer?
Ja, Bayern.
Zu teuer.
Also du hast aber gesagt, du würdest ihm raten, Manchester City oder Real Madrid. Warum würdest du ihm nicht raten, zu Bayern zu gehen?
Weil ich glaube, dass die Personalie Alonso und Wirtz sehr wohl eng verbunden ist und verknüpft ist. Und ich glaube auch, dass Alonso vielleicht nicht oder wahrscheinlich nicht in diesem Sommer, sondern im nächsten Jahr dann bei Real Madrid auf der Bank sitzt. Und dann wird das so wahrscheinlich kommen. Also ich weiß es ja auch nicht zu 100%, aber die Tendenz geht dahin, dass er dann den Weg zu Real Madrid geht, ja.
Aber die Bayern wollen ihn, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also erklärtermaßen. Uli Hoeneß hat zwar in diesem Welt am Sonntag-Interview gesagt, das ist sein Wunsch als Privatmensch, aber es gibt keinen Privatmenschen Uli Hoeneß. Also in dem Interview stand auch der Ehrenpräsident im Interview. Da hieß es nicht hier der ehemalige Wurstfabrikant oder sowas, sondern da stand Ehrenpräsident. Ja. Und wenn Uli Hoeneß sich etwas wünscht, dann hat es natürlich einen Impact auf alle Beteiligten beim FC Bayern. Und interessant war, dass er gesagt hat, wir brauchen ein Sondervermögen.
Ja.
Und da ist es schon so, dass die Bayern sich Gedanken machen, wo können wir außer der Reihe Geld herholen. Dann
können sie nochmal Anteile verkaufen.
Genau, es gibt zum Beispiel die Option, dass man Anteile verkauft. Also
wie viel können sie noch? 5% oder was?
Also der FC Bayern hat sich selbst die Regel nicht 50+1 gegeben, sondern 70+1. Derzeit sind 75% verkauft, in Anführungszeichen.
An 75% gehören Ihnen.
Pardon, 75 gehören Ihnen. 25, jetzt geht's aber los.
Ja, macht nichts.
Fakt, ja, es ist schon spät. Also Fakt ist auf jeden Fall, Sie können noch 5% verkaufen. Das brächte einiges an Geld rein. Das Problem ist nur aus meiner Sicht, in der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation musst du erstmal einen Investor finden, der sagt, okay, ich kaufe mir jetzt 5% des FC Bayern und kann es mir auch wirklich leisten. Aber das wäre so ein Weg, wo die Bayern Geld sich besorgen können.
Das wäre so ein Sondervermögen, ja, sozusagen.
Das wäre so ein Sondervermögen. Und es gab ein bisschen so den Widerspruch zwischen Jan-Christian Dresen gestern und Uli Hoeneß. Der eine sagt, wir haben kein
Festgeldkonto, gibt es praktisch nicht mehr.
Genau, und Jan-Christian Dresen sagt, wir sind noch handlungsfähig. Ich finde, der Widerspruch ist gar nicht so groß, weil die sprechen eben über andere Dinge. Der eine redet über das Festgeldkonto und der andere darüber, dass der FC Bayern natürlich schon noch gesund ist. Also
ja, klar.
Denen gehört das Stadion zum Beispiel. Also wir müssen uns um den FC Bayern keine gesteigerten finanziellen Sorgen machen.
Ja, die Frage ist nur, wollen Sie dieses Riesenpaket Wirtz stemmen oder wollen Sie es nicht? Das ist die Frage.
Ich weiß das ja gar nicht bei Bayern München. Bei Bayern München weiß man gerade gar nicht, wer was will. Also man stelle sich das mal vor, das, was bei Bayern München sich gerade abspielt, bei einem Unternehmen wie, nehmen wir mal so den Partner Telekom.
Ja.
Sagt einer im Aufsichtsrat, wir haben kein Geld mehr. Also die sind gleich so kurz vor der Pleite. Dann kommt der Nächste und sagt, aber wir sind handlungsfähig. Das ist doch also kein Geschäftsgebaren. Was sagen die Aktionäre denn dann dazu? Und ich glaube, dass bei Bayern München keiner weiß wirklich, dass der Rechte nicht weiß, was der Linke tut. Und ich gebe heute viel zu häufig Stefan recht. Ich glaube, dass er Wirtz gar nicht zu Bayern München will. Und ich glaube auch genau die beiden Clubs, Manchester City und Real Madrid.
Bin ich mir nicht so sicher. Also,
es kommt ja noch dazu, Musiala. Sie haben gerade Musiala für 25 Millionen. Die beides zentral.
Ja, aber da, ne? Aber also, bei Musiala.
In der Nationalmannschaft gibt es auch.
Bitte?
In der Nationalmannschaft.
Ja, warte mal die WM ab. Ne? Wir haben aber ein paar Freundschaftsspiele gehabt.
Alfred, der Wirtz ist ein Gesicht von Adidas. Und Adidas ist Investor bei den Bayern. Da gibt es auch wieder Möglichkeiten.
Ja, ich weiß es doch.
Nur mal zur Nationalmannschaft. In Herzogenaurach wünscht man sich doch, dass der beste Spieler mit den drei Streifen auch bei dem besten Club spielt mit den drei Streifen. Ja. Da gibt es Möglichkeiten, ihn auf jeden Fall zu überzeugen. Davon bin ich überzeugt.
Aber in der Nationalmannschaft hat Wirtz nicht so geglänzt, weil er ja mehr über außen kommen musste. Das war nicht so seine Stammposition.
Ich würde Musiala vor allem mehr dann über außen kommen lassen.
Du willst ja alles umbauen. Also Bayern, ja.
Und das ohne Trainerschein.
Um noch mal kurz auf das Geld zu kommen.
Ja.
Das Problem ist, wenn die Bayern wirklich Anteile verkaufen sollten, haben sie ja einen kurzfristigen, mittelfristigen Effekt. Aber die Anteile sind natürlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weg.
Ja.
Und das ist die Frage, ob du jahrzehntelang jetzt 5% abgegeben hast, nur um vielleicht 3-4 Jahre Florian Wirtz in den Reihen zu haben. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich so wertvoll ist, dass man gleich 5% des Clubs verkaufen muss.
Ja, das ist eben die Frage. Und ich glaube, mein Geld ist es ja glücklicherweise nicht. Ich würde sagen, ja, er ist so wertvoll. Weil das ist einer der besten Spieler der Welt, oder?
Sehe ich das irgendwie falsch? Ganz naive Frage. Wo ist denn die ganze Kohle hin, die man Jahr für Jahr mit Champions League, Club-WM und Titeln, Bundesliga-Titeln und sonst was
einnimmt? Ja, zum Beispiel bei Palinha ist die gelandet.
Ja, gut.
Ja.
Kim.
Der ja Probleme hat mit dem Ball.
Aber ich das war vorhin.
Ich habe keine 50 Millionen für den ausgegeben. Nee, aber also andere Top-Clubs schaffen es ja auch immer wieder, dann zumindest einen großen Transfer pro Sommer zu realisieren. Und hier ist plötzlich beim größten Verein Deutschlands.
Also aber da musst du natürlich, da sind schon Unterschiede. Ja? Da sind Staaten dahinter, naja, da sind Oligarchen dahinter. Die verkaufen ihr Trainingsgelände dreimal wie Real Madrid oder was weiß ich was. Also der FC Bayern arbeitet ja wirklich finanziell sehr, sehr seriös. Und wenn sie das nicht verlassen wollen, dann können sie sich vielleicht, wird es nicht leisten. Ich fände es einfach schade für die Bundesliga, wenn so einer dann wirklich, wie du sagst, bei Real Madrid zaubert oder bei Manchester City.
Und sie wollen es eben nicht verlassen. Sie wollen es eben nicht verlassen. Also das ist ja der Unterschied zu vielen anderen Großclubs, die irgendwann mal sagen, jetzt verkaufen wir unsere Werberechte für die nächsten 25 Jahre. Gut. Oder wir machen sonst was. Also wir haben beim FC Bayern mit Jan-Christian Dresen einen Banker und Uli Hoeneß ist Kaufmann durch und durch. Karl-Heinz Rummenigge hat Ahnung von Zahlen, Dr. Michael Diederich ist der Finanzvorstand.
Also schminken also, die wir uns den Wirts ab sozusagen?
Ich schminke dem FC Bayern den Wirts nicht ab, weil sie Lösungen finden werden, aber weil du fragst, wo ist die ganze Kohle? Die haben sich jetzt nicht irgendwelche goldenen Elfenbein-Rückenkratzer gekauft, sondern die haben natürlich Spieler geholt wie Harry Kane, wie Dan Palinha, die haben die auch gut bezahlt. Und das Problem ist halt dann, wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, wie in der vergangenen Saison, titellos, dann wird's eng und die Bayern sind froh, dass jetzt die Club-WM ansteht, weil da gibt es ja auch
ordentlich dicke Geldtöpfe,
125 Millionen Dollar. Milliarden,
das geht schon los. Dann werden wir alle Sorgen los beim FC Bayern.
Heute habe ich es mit den Zahlen, Gott sei Dank bin ich nicht Finanzvorstand beim FC Bayern, aber es ist jetzt nicht so, als hätten die Bayern da alles völlig rausgefeuert.
Aber Florian, wenn du sagst, mir wird das wehtun, wenn Florian Wirtz jetzt in Spanien spielen würde, ich verstehe dich zu 100%, mir würde es auch wehtun. Mir tat das aber auch weh, als ein De Bruyne die Bundesliga verlassen hat, ein Bellingham oder ein Lewandowski. Aber so ist dann auch das Geschäft, das weißt du auch, oder?
Aber der Unterschied ist ja trotzdem, was für ein Pass die haben, was für eine Nationalität die haben. Das ist ja ein deutscher Spieler. Wenn wir einen deutschen Weltklasse-Spieler haben, wie Musiala, den haben die Bayern ja glücklicherweise auch verlängert.
Wo sind denn früher die Top-Spieler zu meiner Zeit denn hingegangen? Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, Andi Möller, Jürgen Kohler. Ja.
So. Stefan Effenberg.
Ja, gut auch.
Florenz, ja.
Aber ich glaube, die Bayern...
Aber es ist doch der Weg. Das ist doch... Natürlich.
Und selbst der FC Bayern kann das nicht. Selbst der FC Bayern.
Du musst doch überlegen, was sie in den letzten Jahren auch ausgegeben haben. Harry Kane, 100 Millionen plus. So, Upamecano. Kim, also das sind ja... Und jetzt, wenn wir noch weiter zurückgehen, 80 Millionen für Hernandez. Also es sind ja Summen, die sich aufhäufen. Da sind wir schon bei einer Milliarde plus.
Ja.
Jetzt zu sagen, jetzt schnüren wir ein Paket für Florian Wirtz. Von was für einem Paket reden wir denn? Viertelmilliarde?
Ja, wahrscheinlich ungefähr? Insgesamt. Ja, 250 Millionen, ja, genau. Ja. Das ist eine Viertelmilliarde.
Genau.
Das 250 Millionen klingt ja schon anders. Ja, aber
das ist ja Fakt.
Aber man kann auch Viertelmilliarde.
Das ist ja Fakt. Und ich glaube, wenn Uli Hoeneß solche Spitzen setzt oder solche Interviews gibt, hat das sehr wohl Hand und Fuß.
Klar, aber gleichzeitig sagt er ja, es ist ein Traum von mir. Es ist mein Traum, dass Florian Wirtz...
Und für Träume muss man kämpfen. Und ich glaube...
Ja, nein.
Das ist ein Kalenderspruch.
Aus dem Poesiealbum von Stefan Kumberger. Für Träume muss man kämpfen. Wenn du mal ein Buch schreibst, einen Roman oder sowas. Ja. Das ist ein guter Titel.
Ja, ich habe mich heute schon so
ins Dreck geritten. Ich bin gespannt, Katharina, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen. Wir haben ja die Frage der Woche gestellt. Ja, soll der FC Bayern in die Kreditabteilung? Sollen sie all in gehen?
Ja? Wir müssen da ja ein bisschen differenzieren. Es geht ja bei unserer Frage der Woche erstmal nicht darum, was will Florian Wirtz, sondern wir haben es ja wirklich ganz klar auf die Bayern gemünzt. Ja. Sollen sie all in gehen? Ja oder nein? Was sagen Sie dazu online? Ist das fast 50-50 ausgegangen? Also ich weiß, dass unser Flo sicherlich auf A geklickt hätte. Ja, für Wirtz muss der FC Bayern München alles riskieren. 52% haben dafür abgestimmt und 48% Schulden machen, das passt nicht zum FC Bayern München. Hören wir mal am Dopafon, was Sie gesagt haben.
Ja, der FC Bayern muss bei Florian Wirtz ins finanzielle Risiko gehen. Zusammen mit Musiala wird es dann zu Wusiala. Und die besten Spieler der Bundesliga gehören nun mal zum FC Bayern München.
Bayern soll auf keinen Fall sich in Schulden stürzen für Florian Wirtz. Er ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Spieler, aber der Hype um ihn ist einfach zu groß. Man sieht, wie schnell er sich auch verletzen kann.
bin der Meinung, dass Wirtz nicht zu Bayern passt, weil wir haben einen Musiala und wenn sich beide auf Füße stehen, dann bringt das gar nichts. Und für dieses viele Geld sollte man lieber in die Abwehr investieren.
Ich sage nein. Zudem hat der Spieler eine Verletzungshistorie. Das Risiko sollte man nicht eingehen.
Der Uli sollte auf alle Fälle all in gehen. Also, wo sind denn die Millionen, Uli? Her damit, wir brauchen den Wirt.
Ja. Wo sind die Millionen? Ja. Haben wir schon versucht, so ein bisschen zu klären. Aber es ist interessant, dass das so halbe-halbe ist.
Vielleicht also, kann er Innenverteidiger.
Achso, meinst du da?
Also ich verstehe ja das Argument, dass das sehr, sehr viel Geld ist. Aber ich bin da bei Alex. Das ist ein Spieler mit einer Qualität, die ist vielleicht mal abgesehen von Jamal Musiala in Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft nicht geben wird. Es gibt kaum einen besseren im europäischen Topfußball in Sachen Räume finden, immer anspielbar zu sein, immer das so Unberechenbare zu tun. Und ja.
Vielleicht wissen wir gar nicht, wie gut der ist. Also die Fußballöffentlichkeit.
Guck dir doch an, wie Leverkusen in den letzten Spielen ohne ihn performt hat, gerade mit Ball. Also ich finde, das ist eigentlich schon fast Argument genug zu sehen, wie behäbig und unkreativ Leverkusen in den letzten Wochen auftritt, weil ihnen dieser Spieler einfach fehlt. Also mit dem Anspruch des FC Bayern, Jahr für Jahr eine Top 4, Top 5 Mannschaft in Europa sein zu wollen, muss man dann vielleicht auch dieses Risiko eingehen, weil eine Alternative wird ja auch nicht gerade günstig. Also wenn wir von einem Nico Williams sprechen zum Beispiel,
ja.
Es ist ja auch jetzt kein Schnapper.
Nee, auf keinen Fall. Und wenn wir auch da mal so ein bisschen darüber sprechen, dass der Fußball ja auch ein Unterhaltungsbusiness ist, dass es ja darum geht, attraktiv zu sein, auch als Liga, auch als Standort und so weiter. Also müssten wir dann nicht doch, also vielleicht ein bisschen...
Ja, ich würde es auch schön finden.
Ach so, immerhin.
Nein, das doch. Ich sage ja nur, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und ich glaube auch, ich wiederhole mich jetzt, sorry, ich glaube nicht, dass wir jetzt mit Bayern München wirklich die beugelt.
Also bei allem Standortpatriotismus, ich frage mich schon, was dem Fan in Mainz oder Hoffenheim das bringen soll, dass Flo Wirtz beim FC Bayern spielt. Also das halte ich jetzt gar nicht für so ein
Ich habe ja von internationaler Argument. Vermarktbarkeit und so weiter gesprochen. Also.
Ich finde halt, Flo Wirtz hat immer noch genügend Zeit, den Schritt ins Ausland, so wie Stefan damals, immer noch zu gehen. Der kann locker 3-4 Jahre beim FC Bayern spielen und dann, der wird ja nicht schlechter. Also dann gehe ich die nächste Wette ein. Der wird nicht schlechter und dann kann er immer noch ins Ausland.
Aber Haaland hatte auch jede Menge Zeit und hat sich verabschiedet. Also die Zeiten sind halt anders und der Bayern München macht nicht mehr so und bekommt diese allerbesten Spieler. Das ist vorbei, oder?
Ich glaube tatsächlich auch, dass wenn Manchester City ernst macht, was eine De Bruyne-Nachfolge angeht, was natürlich spielertypmäßig hervorragend passen würde, dass da dann irgendwo auch der FC Bayern an Grenzen stößt.
Aber du kannst ja Manchester City noch umbauen jetzt, also das Mittelfeld.
Brauche ich gar nicht in dem Fall. Das ist das Schöne.
Brauchen die Palinha bei City?
Ja, wenn Rodri wieder da ist, nicht.
Okay. Also, ich habe es versucht, aber hier in der Runde haben wir nur bedingt Erfolg gehabt. Aber wir werden es abwarten. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und die Frage ist ja, ob er wirklich 150 Millionen hinlegen muss. Vielleicht jetzt. Nächsten Sommer ist der Vertrag nur noch ein Jahr lang. Es gibt keine Ausstiegsklausel festgeschrieben. Keine Ahnung. Also mal schauen, wie das ausgeht. Jetzt haben wir ein Tor. Du hast das, glaube ich, nämlich von einem Mann, der in ähnlichen Kategorien finanziell unterwegs war. Cristiano Ronaldo.
Ja, wir gucken ja immer auch so ein bisschen querbeet, auch im Netz. Was tut sich da auf? Was ist vielleicht auch in den letzten Tagen passiert? Und dieses Tor ist absolut sehenswert. Cristiano Ronaldo, der hat immer wieder getroffen, einen Doppelpack geschnürt. Gestern mit Al-Nassr 2:1 gewonnen. In der 64. Spielminute dieses Brett hier abgeliefert. Wahnsinn. Und da fühlten wir uns dazu berufen, vielleicht nochmal nachzugucken, wie könnte das in Zusammenhang gebracht werden mit unserem heutigen Gast Alexander Zickler. Und da gibt es etwas, was ganz gut passen könnte. In der Saison 2000-2001, also das Bildformat sieht noch ein bisschen anders aus, damals mit dem FC Bayern München gegen den ersten FC Kaiserslautern. Oh. So.
Also.
Cristiano Ronaldo live.
Wenn ich was sagen darf, ja. Also das Tor von Ronaldo ist ja ein lahmes Ding gegen dieses Teil hier.
Und in einer relevanten Liga auch noch.
Ja, eben. Und nicht irgendwie in so einer Operettenliga irgendwo in Arabien, sondern in der Bundesliga.
Gegen die Sonne hat er auch noch geschaut.
Wie hast du das eigentlich gemacht?
Das
weißt du selber nicht.
Frage ich mich immer noch, aber das Schlimme war, dass der Carsten dann auf mir drauf lag. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Dann.
Carsten Janker. Wie viel Kilo hatte der so in seiner besten Zeit schon an 90 naja, rum, oder?
Boah, ja, so um die 90. Aber es war halt, ja, boah, so vor 2 Minuten reingekommen, so die, eigentlich so das erste. Der erste Kontakt zu einer.
Jetzt, das ist es. Das ist ja, der Finishing Move von Carsten Janker ja, gewesen. So würde man, glaube ich, beim Wrestling das sagen.
Das hat ja die Meisterschaft gedreht.
Ja.
Das wisst ihr schon.
Ja. Nee, das weiß ich nicht mehr.
Das, sag war das, mal alles, das war das alles entscheidende Tor, dass wir in die Pole Position in der Meisterschaft kamen, bevor ja, wir nach Hamburg gefahren sind. Zeitgleich hat ein
anderer einen verloren in Stuttgart.
Genau. Mhm.
Krasimir Balakow
hat auch verloren.
Ja, gleichzeitig ja, ja, mit dir getroffen.
Deswegen hat er zu dir geschaut.
Alfred. Schalke hat verloren.
Ja. Ja, schön. Also ich würde sagen, das ist doch ein richtig schönes Schlusswort sozusagen gewesen. Zickler besiegt Ronaldo, aber wir haben noch einen Hinweis auf den Dopa und Tour.
Ja, absolut. Einmal das. Das kennen Sie ja mittlerweile. Der Dopa geht auch auf Tour und Sie können sich da gerne bei uns ein bisschen durchklicken, wenn Sie Lust haben darauf, vor Ort mal mit dabei zu sein, wenn diskutiert wird, noch ein paar Selfies zu machen. Und wir fliegen noch einmal ganz kurz durch die Spenden. Wir haben nämlich heute sehr, sehr viel zusammenbekommen. Also, Familie Tobler hat gespendet. Matthias, grüßt die Hertha. Rossi, Harry und Micha. Carmen und Herbert aus Asberg. Blau-Weiß, Bad Kösen, Familie Schick, Werner Fuchs, Bernd Schmidt, Fanclub, Schiff, Schaukel, Bremser und Alarmstufe Rot hat gespendet. Von den 10 Urlöwen haben wir auch was bekommen. Firma Granatwetter aus dem Burgenland, Firma Kräuter, Bau Kufner, Firma Müller, Champignon in Wimsheim, Regina Zobel, Winfried Zang, Fanclub, Magic Goalgetter aus Dürmen, KU Druck Dürmen. Dann haben wir Fanclub Munich International, Carsten und Kerstin Sieberts aus Kiel, Lars Barmann, Gartenbau Reisner und das sind insgesamt 690 Euro. Vielen Dank.
Super, vielen Dank. Alex, als du das letzte Mal da warst, habe ich dich auch gefragt, wann Cheftrainer? Jetzt ist es soweit, oder?
Jetzt gerade genieße ich echt meine Familie, aber schau mal, was die Zukunft bringt.
Aber Lust hättest du da drauf, in die erste Reihe zu gehen?
Ich muss sagen, ich fühle mich natürlich sehr, sehr wohl in der Kombi mit Marco. Aber nochmal, wir schauen einfach, was die Zukunft bringt.
Solange du uns versprichst, dass du dann auch als Cheftrainer mal wieder zum Doppelpass kommst,
sehr, sehr, sehr gerne.
Mit deiner Entscheidung auf jeden
sehr, sehr
Fall
gerne.
Fein.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Alex Zickler, vielen Dank euch für diese Runde heute, nächsten Sonntag, wieder ein Doppelpass. Bis dahin, viel Vergnügen und jetzt natürlich im Programm bei Sport 1. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen und wer will, Prosit!